Ja, wenn Träume endlich wahr werden, dann ist entweder das Christkindchen gekommen oder irgendwas hat richtig gut funktioniert. Das schauen wir uns an im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, manchmal ist das ja so, ne? Da denkt man, oh wow. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war diese Woche bei dir nicht so. Wie geht's dir mal lieber?
Ach, es ist, ich will nicht klagen. Es sind alles irgendwo Probleme, die man handeln kann. Aber ich sag mal so, es ist, das Leben fühlt sich gerade nicht sehr unter Kontrolle an, um es mal so auszudrücken, weil einfach das Leben als jetzt junger Vater, junge Eltern, wie man es auch bezeichnen möchte, man ist immer zwischen dem nächsten Infekt, der irgendwo in die Family reinkommt oder aber die halbe Kita flachlegt, sodass da Betreuungsnot herrscht, sodass man nicht wie gewohnt, zumindest im Vormittag, das Kind da vorbeibringen kann, was dann wieder dazu führt, dass gewisse berufliche Themen, die ja auch teilweise in Präsenz stattfinden, geschoben werden müssen oder irgendwie jongliert werden muss oder Barbara oft schon jetzt um 5 Uhr oder 5:30 Uhr arbeitet, damit wir uns zumindest gegen die Mittagszeit so ein bisschen die Klinke in die Hand geben können. Ich war gestern relativ spät in Herzogenaurach bei Adidas, viel, viel später, als ich hätte da sein sollen, aber that's life.
Sag mal, bist du eigentlich überhaupt gelaufen?
Ich bin seit, sage und schreibe, glaube ich, 9 Tagen gar nicht mehr gelaufen, leider.
Ah, was? Echt?
Ja, ich dachte mir, ich war letzte Wochenende in der schwäbischen Heimat mit unserer Tochter, habe sozusagen meine Eltern / Milas Großeltern besucht, was auch mal cool war, weil wir uns jetzt nicht ganz so regelmäßig sehen und so ein Wochenende mit Großeltern ist ja dann auch immer ganz toll. Da dachte ich mir, das ist eine gute Gelegenheit, da kann ich auf jeden Fall 2-3 Mal laufen, wenn ich dort bin.
Aber long story short, Marschi und Rudel gut, oder?
Wir kamen Freitagabend an und da habe ich schon gedacht, Mila ist heute irgendwie nicht so gut drauf, was sehr ungewöhnlich ist, und Samstagmorgen krank gewesen.
Ah, okay.
Und dann war das Wochenende halt etwas betreuungsintensiver, sage ich mal, deswegen war das nicht so, dass ich da laufen konnte. Ist heute für mich jetzt auch nicht mehr so dramatisch, aber trotzdem würde man es gerne mal wieder machen. Und dann die Woche war dann aus anderen Gründen, Kita-Schließung etc., auch abenteuerlich, würde ich es mal sagen. Es ist, man jongliert. Ich bin öfters auch noch um 1 Uhr wach aktuell. Also falls irgendjemand, der hier aus dem beruflichen Kontext zuhört,
ich sagen,
es
das
gibt auch mal E-Mails um 1 Uhr
nachts. Das darfst du nicht sagen, die Leute schreiben dann nachts Mails. Das ist mir diese Woche aufgefallen. Ich habe diese Woche also selten so viele noch so Ad-Hoc-Mails nach 22.30 Uhr gekriegt, wo ich auch denke, okay.
Wer arbeitet um die Uhrzeit?
Der eine oder andere weiß schon, dass ich schon nochmal später in irgendwas reinschaue oder so, aber das ist ja eigentlich, kann ja eigentlich nicht der Weg sein, ne?
Also, das ist hoffentlich auch kein Dauerzustand. Es ist auch so, das ist halt auch bei uns, weißt du, Jahresende ist immer so eine Phase, da geht es jetzt halt letzten Endes bei mir im Speziellen, weil berufliche Zukunft ist noch nicht so richtig klar umrissen und definiert, außer dass ich weiter irgendwo meine Selbstständigkeit erhalten möchte und da ja auch dann zusammen mit gewissen Marken neue Aufgabengebiete definiere. Aber das ist halt genau jetzt die Phase, wo so Agreements oder Rahmenvereinbarungen geschlossen werden und da ist halt ein auch hoher kommunikativer Aufwand mit verbunden und deswegen, ja, wenn du willst ja dann zumindest schauen, dass man sukzessive jeden Tag ein Stückchen weiterkommt, und wenn du aber tagsüber nicht wirklich dazu kommst, dich in eine Thematik nochmal richtig rein zu denken, um dann eine möglichst sinnvolle, im besten Falle für beide Seiten ein positives Angebot zu unterbreiten, das mache ich tatsächlich jetzt leider gerade aktuell oft, wenn die Kleine im Bett ist und wenn wir gegessen haben, das kann dann schon mal später werden, ja.
Ja. So, guck mal, ich laufe 3 bis 4 Mal die Woche, ja, toi, toi, toi.
Du bist fit,
Ralf. Ja, bis jetzt, ne, Sehne und so, aber natürlich auch durch die speziellen Übungen, die ich mache, ja. Danke nochmal, ja, durch spezielles Krafttraining, das ich mache. Letzte Woche bin ich ja durch die Ausführungen von Billy Sperlich nochmal bekräftigt worden und bin quasi direkt nochmal zum Krafttraining gegangen. Ich mache ja dann auch richtig Krafttraining, also schon auch mit Freihandeln und mit schweren Handeln und so weiter.
Gewicht.
Also mit wirklich Gewicht, genau. Aber es hat mich dann natürlich auch am Sonntag der Valencia-Marathon, über den wir ja gleich mit Laura Ottenroth länger und sehr intensiv sprechen werden, inspiriert. Es war auch tolles Wetter in Köln am Sonntag. Dann sind wir noch schnell gelaufen, obwohl ich so ein bisschen müde war, weil ich am Tag vorher auch schon laufen war. Aber hab gedacht, nee, egal, das Wetter ist jetzt zu schön, jetzt nochmal raus. Gestern bin ich am Main gelaufen, ja, und denke immer wieder, warum denn viermal rum? Reicht auch einmal rum, sind 12 Kilometer, erreichten wir dann auch. Ja. War aber toll zu laufen, alles gut. Dann muss man halt ein bisschen gucken, dass das halt vernünftig nachbereitet wird, ja, vernünftig essen und so weiter. Ist nicht ganz einfach, weißt du, immer so zwischen Job und hin und her fahren und reisen und so. Am Wochenende habe ich noch eine lange Reise bis nach Heidenheim. Leute, guckt euch das mal auf dem Globus an, das ist echt weit von Köln, ja, das ist auch noch dann ein bisschen höher gelegen und so, du weißt, was das ist, ja, das ist jetzt nicht, da fährt man mal eben hin, da fährt man nicht von Köln 4,5 Stunden hin, ja, wahrscheinlich werden wir dann übernachten und ich hoffe, dass es nie so winterlich wird, ja, aber das ist dann schon immer, das Wochenende ist dann praktisch schon weg, ja, gut, das kennen wir im Sport, aber es ist so. Und was wissen wir? Genau, dann muss man erstens auf seine Schlaftage und Schlafstunden kommen und vernünftig essen. Und dann haben wir natürlich mit unserem langfristigen Partner, mit AG1, genau den richtigen Ansatz, um viele Dinge zu unterstützen, die erstens das Immunsystem stabil halten, aber auch Leistungsfähigkeit und natürlich auch Konzentrationsfähigkeit und solche Geschichten. Das spielt nämlich da auch eine wichtige Rolle. Deshalb Travel Pack, zack, in den Rucksack, ja, damit das schon mal auf der Seite geklärt ist.
Ja, wir sind, glaube ich, wahrscheinlich, also nicht die Ausnahme, sondern wir gehören zu einer breiten Masse an Menschen, die wahrscheinlich in ähnlichen Situationen so stecken. Ne? Jahresende ist, glaube ich, bei vielen beruflich sicherlich nochmal ein Endspurt auch angesagt und eine intensive Zeit. Dann ist ja jetzt irgendwie schon diese Vorweihnachtszeit, wo man vielleicht auch schon so ein bisschen Richtung Weihnachtsstress fast geht, was Geschenke, was Vorbereitungen, was vielleicht Familienplanungsthemen, wo verbringt man was wie. Das ist ja auch teilweise mit Fahrerei dann verbunden für viele. Da stecken viele, glaube ich, drin. Plus, wir haben jetzt die kalte Jahreszeit. Wir haben, weiß ich aus erster Hand, aktuell eine gewisse Infektwelle vielleicht. Und es ist ja auch die dunkle Jahreszeit. Das heißt, wir haben da auch oft einfach aufgrund des Mangels an Sonnenlicht weniger Energie. Genau, dafür ist natürlich, da ist es umso wichtiger, da vielleicht auch zu unterstützen. Dafür ist AG1 auf jeden Fall gedacht. Es ist ein Nährstofffundament, möchte ich mal sagen. Eine Mischung aus Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterien, Kulturen und weiteren Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, die eben helfen, das Immunsystem zu unterstützen, die natürlich helfen, was so Mentalfokus anbelangt, Konzentrationsfähigkeit, was natürlich wichtig ist, wenn man eine stressige Phase hat. Und du hast es gesagt, Ralf, wir haben zusätzlich zu dem klassischen Monatsangebot, was übrigens, es ist ein Abo-Modell, das kann aber jederzeit pausiert werden oder natürlich auch gekündigt werden, sollte das der Wunsch sein. Zu diesem Monatsangebot haben wir die Möglichkeit, noch eben die 5 Travel Packs dazuzugeben, was praktisch ist, wenn man auf Reisen ist, da muss man nicht die ganze Monatspackung mitnehmen. Es gibt einen Shaker, es gibt eine coole Aufbewahrungsdose und wir haben einen Jahresvorrat an Vitamin D3, der, Stichwort wenig Sonnenlicht, gerade jetzt wichtig ist, weil Vitamin D wird über Sonneneinstrahlung auf die Haut gebildet. Das ist aktuell wahrscheinlich bei den wenigsten wirklich der Fall. Ich glaube nicht, dass so viele mit kurzer Hose und T-Shirt aktuell draußen unterwegs sind, außer Ralf. Und in Köln gibt es natürlich auch noch Sonne, aber in Restdeutschland gibt es wahrscheinlich wenig Sonne.
Ja, aber das mit der Sonne wird dann schon tatsächlich ein Problem, weil die Intensität zu gering ist.
Der Einfallwinkel ist in dieser Jahreszeit zu flach. Genau. Eigentlich, genau. Deswegen, das ist auch nicht nur wichtig für die Knochenbildung, für die Kalziummineralisierung im Knochen, sondern auch für das Immunsystem. Das alles gibt es bei uns. Link ist www.drinkag1.com/bestzeit. Den Link findet ihr aber auch in den Shownotes. Könnt ihr einfach draufklicken, schaut euch das an. Und genau, tut euch was Gutes.
Und du wirst lachen, ich habe mir sogar schon einen Jahresendlauf rausgesucht.
Silvesterlauf in Planung?
Ja, es ist kein direkter Silvesterlauf, weil ich weiß gar nicht warum. Also wir werden wahrscheinlich in Holland sein und aus irgendeinem Grunde gibt es da nicht so richtig Silvesterläufe. Ich weiß gar nicht, wie das kommt, aber also bei uns gibt es ja sehr, sehr viele Silvesterläufe, ne? Also kleine, größere und so weiter. Ja, das ist ja relativ verbreitet. Da aber nicht, da gibt es sowas, das heißt Kerstlauf. Das ist aber eher Dings hier, na, Weihnachtslauf ist das eher. Okay. Ne? Okay. Also das findet dann schon mal so in den Tagen statt, weil eigentlich ist ja die Laufszene in Holland ziemlich aktiv und groß und so weiter. Und ich habe mich jetzt umgetan und es gibt einen Ollibollenlauf. Du weißt, was Ollibollen sind?
Nein. Habe ich noch nie gehört tatsächlich.
Das ist ein Krapfengebäck. Ja, mit viel Zucker und also so in Öl gebacken halt, ne? Und das ist so ein typisches Weihnachten, Neujahrsgebäck in Holland. Und ich gehe mal davon aus, dass es das dann geben wird da bei diesem Lauf. Das ist jedenfalls in einem sehr, sehr, sehr schönen Naturreservat eigentlich ein Wasserschutzgebiet, wo man aber rumlaufen kann, wo sehr viele Vögel, wilde Tiere, also ne, Wildschweine, Rehe, bla bla bla, was es halt da so gibt, in den Dünen. Aber mit vernünftigen Wegen drin, da bin ich schon mal gelaufen, da bin ich tatsächlich auch schon mal mit dem Fahrrad rumgefahren, bis dann einer der Ranger kam und mit winkenden Armen vor mir stand. Nein, nein, hier ist kein Fahrradfahren erlaubt. Bin ich so, oh sorry, ja. Da sind halt so Klappen wie so Wildklappen, ja. Da konnte man natürlich rein und das war natürlich fantastisch, da drin zu fahren, ja. Aber es war natürlich leider verbunden, der war aber total freundlich. Ja, und sagte dann, nee, bitte hier raus und so. Ich so, oh, sorry, sorry. Ja, dann bin ich halt gleich den nächsten Ausgang raus. Aber das ist super schön in der Nähe von Zandvoort. Kennt vielleicht der eine oder andere von der Rennstrecke, von der Formel-1-Rennstrecke. Ist in der Nähe von Amsterdam. Jedenfalls da, da wollen wir mal gucken, ne? Was da so geboten wird beim Olli-Bollen-Lauf. Das ist aber am 30. Dezember, ja. Ja, und wenn wir schon in Richtung Weihnachten gucken, du hast ja noch, wir haben ja heute zwei Partner, ja, und da ist ja durchaus was dabei, was man noch als Weihnachtsgeschenk benutzen könnte, oder?
Absolut, also wir freuen uns natürlich auch Intersport hier einmal mehr bei uns als Partner zu begrüßen und der Anlass könnte nicht besser sein. Wir sind hier eine Lauf-Community, wir sind ein Lauf-Podcast, was brauchen Läufer natürlich unbedingt, um ihrer Leidenschaft nachgehen zu können? Das ist natürlich das richtige Equipment.
Ja, und, aber Lichterketten.
Keine Lichterketten, da vielleicht so Nikolausmützen. Ja gut, Nikolaus war gestern, aber so das wäre vielleicht noch ein Ding. Aber es ist so, dass wir uns ganz besonders freuen, dass Intersport jetzt und auch wahrscheinlich in Zukunft weiter hier Partner des Podcasts sein wird, weil wir immer gesagt haben, hey Leute, wir haben eine sehr aktive Community und natürlich brauchen die auch immer mal wieder von Zeit zu Zeit neue Laufschuhe, neue Outfits etc. Warum haben wir da noch keinen Partner? Und Intersport, die meint natürlich, ja klar, können wir was machen. Noch mehr freut mich, dass ich als langjähriger Adidas-Botschafter da natürlich das mit einem speziellen Fokus auf Adidas machen darf. Und jetzt haltet euch fest, zum 1. Dezember ist ja auch, wer auf Instagram mir folgt, hat das sicherlich mitbekommen, ein neues, ganz, ganz, ganz neues Adidas-Laufschuhmodell rausgekommen, der Supernova Rise. Supernova ist für Adidas-Fans sicherlich ein Begriff. Den Schuh gab es in verschiedenen Formen immer wieder. Jetzt ist aber sehr besonders, dass dafür auch ein ganz neues Sohlenmaterial verwendet wurde, nämlich das sogenannte Dream Strike. Boost kennen sicherlich viele. Boost wird es auch zukünftig noch geben, aber es wird mehr und mehr auch durch andere Modelle ergänzt, die eben auf neue Sohlenmateriale setzen. Dream Strike hat den großen Vorteil, dass es sehr, sehr viel leichter ist als Boost. Das macht natürlich dann auch beim Laufen ein bisschen mehr Freude, wenn man da weniger am Fuß hat sozusagen. Gleichzeitig sind das aber ähnliche Dämpfungseigenschaften, sodass ihr da nicht an Komfort einbüßt. Der Supernova Rise ist ein Neutralschuh. Besonders hervorzuheben ist vielleicht noch das Step-In-Gefühl. Ihr wisst, was das ist, wenn ihr den Schuh am Fuß habt. Es ist wirklich eine zweite Haut, das schmiegt sich an, habe ich selten so erlebt. Und genau, diesen Schuh gibt es aktuell nur bei sehr ausgewählten Retailern, weil der große Drop des Schuhs findet erst nächstes Frühjahr statt. Intersport gehört dazu. Und wir haben eine Landingpage für diesen Schuh für euch kreieren lassen. Die haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Ich lese das aber auch einmal gerne vor. Das ist d.intersport.de/adidas-supernova-rise. Auf dieser Seite habt ihr dann nicht nur die jeweiligen Modelle für das Damenmodell und das Herrenmodell, sondern auch eine, ich glaube, es ist Philipp Flieger Auswahl oder Philipp Fliegers Lieblingsoutfits genannt, eine Kollektion von coolen Laufoutfits, also über Tights, Westen, Longsleeve, Jacken etc., die ihr dort auch nachschauen könnt. Und jetzt schließe ich mit dem Hinweis, dass ihr dann einen Code bekommt, einen Community-Code, der heißt BESTZEIT10. Und damit bekommt ihr auf euren Warenkorb 10% Rabatt. Und wenn das nicht ist, weiß ich auch nicht, Leute. Also schaut gerne in die Shownotes rein, da habt ihr den Link. Einfach draufklicken. Das gilt ab sofort bis zum 15.01. Also wer jetzt vielleicht gerade vor Weihnachten nochmal sich oder jemand anderem eine Freude machen will, reinschauen. BESTZEIT10 ist euer Community-Code, könnt ihr 10% sparen.
Ja, finde ich großartig, dass nicht nur an Weihnachten, sondern auch an meinen Geburtstag gedacht ist in diesem Zeitraum. Also das passt perfekt.
Optimal, ja.
Ja, großartig. Ja, hör mal, dann würde ich sagen, gehen wir doch zu Laura über, ne? Weil die hat nicht nur uns alle überrascht, sondern dich auch als großen Marathon-Valencia-Fan.
Absolut, auf jeden Fall. Also das war, weil sie bei uns schon auf dem Podcast war, hat man natürlich eh noch einen besonderen Bezug. Ich kenne sie natürlich schon lange und habe sie ja auch in Berlin beim Marathon gesehen. Da wissen wir ja alle, dass das in Berlin nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Umso mehr cool, dass sie jetzt so einen großartigen Tag in Valencia hatte und spontan genug ist, dass du sie quasi hier für uns so schnell akquirieren konntest, Ralf.
Ja, natürlich habe ich mir das Rennen tatsächlich noch Sonntagmorgen im Bett liegend angeschaut. Ja, war natürlich alles auf die Spitzengruppe, weil da so viele Top-Läuferinnen und Läufer waren. Ja, da gab es ja noch ein paar andere sehr gute Ergebnisse. Richard Ringer ist persönliche Bestleistung gelaufen. Ja, auch der war praktisch nicht im Bild. Ja, man konnte ihn, als er schon im Ziel war, im Hintergrund einmal sehen. Da habe ich gesagt, ah, da ist Richard. Ja, und dann schnell geguckt, ja. Ah, noch keine 208, okay, dann ist er Bestzeit gelaufen. Und so war das die ganze Zeit, ja, die Splits stimmten auch nicht alle. Milad Kijeta war lange in der Spitzengruppe, musste dann leider bei Kilometer 40 aussteigen. Ja, und dann ist ja Rabea noch gelaufen, Schöneborn, Laura Ottenrott ist gelaufen und so weiter und so weiter. Es waren sehr viele nationale Rekorde, österreichischer Rekord, Schweizer Rekord, spanischer Rekord, französischer Rekord bei den Männern und so weiter. Also wirklich Wahnsinn. Bekele ist Ü40 Weltrekord gelaufen, 204,19.
Hat ihn in Berlin an Tadese Abraham verloren aus der, ja, Schweiz und jetzt sich wieder zurückgeholt.
Ja. Und dann haben wir ja jetzt hier mit Laura jemanden, die nicht nur ihre Bestzeit pulverisiert hat, sondern die hat einen ganz speziellen Weg zu diesem Marathon hinter sich und nicht nur selbst gewählt, sondern die Umstände haben sie gezwungen, eine sehr unorthodoxe Herangehensweise an diesen Lauf zu wählen. Und ich sage euch, es ist sehr, sehr, sehr spannend.
Und da ist sie auch schon. Einmal mehr herzlich willkommen, Laura, bei uns im Podcast. Du bist ja quasi schon Resident. Jetzt war es zwar ein bisschen länger, glaube ich, ein bisschen länger Zeit vergangen seit dem letzten Mal, dass du bei uns warst. Aber du gehörst auf jeden Fall zu denjenigen, die hier quasi im Bestzeit-Podcast-Club sozusagen drin ist. Und wir haben natürlich einen sehr freudigen Anlass jetzt gerade schon angeteasert, der natürlich für uns ja einfach initial war zu sagen, hey, ja, ob du Zeit und Lust hast, spontan bist du ja ganz offensichtlich, weil du heute vor der Arbeit noch bei uns im Podcast bist. Vom Valencia-Marathon frisch zurück, wie geht's dir denn? Also ich sag mal, von dem, was man, glaube ich, lesen konnte, habe ich einen Eindruck, aber es ist immer schöner, das aus eigenem Mund von dir zu hören.
Ja, danke dir, Philipp, und auch danke nochmal für die Einladung, zu euch in den Podcast zu kommen. Da habe ich mich natürlich gefreut, wieder hier sein zu dürfen. Ja, wenig geschlafen die letzten Tage. Sonst ist tatsächlich aber so mit dem Valencia-Marathon danach doch direkt der Alltag wieder gegangen. Also du hast eben schon angesprochen, du bist nachher in die Arbeit, hatte gestern schon ja verschiedene Gespräche mit Studierenden über deren Bachelorarbeiten. Also man muss gedanklich schon so ein bisschen umswitchen. Ja, so viel feiern ist jetzt gar nicht möglich, weil halt der Valencia-Marathon jetzt nicht so geplant war, dass danach jetzt irgendwie ein Urlaub anstand oder ähnliches. Ja, sonst den Beinen geht's tatsächlich relativ gut. Ich war jetzt natürlich noch nicht laufen, aber schon das Gefühl, man könnte einen lockeren Dauerlauf machen. Also so Treppe hoch, Treppe runter geht überraschend gut. Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie der Marathon verlaufen ist.
Ja, das ist ja vielleicht dann eher die Verarbeitung im Kopf danach, ne? Also ob man sagt, boah, das war jetzt irgendwie ein schwerer Marathon, oder ob man so wie du größere Teile der zweiten Hälfte geflogen bist. Das ist natürlich ein großer Unterschied, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber nochmal zu diesem Umswitchen direkt wieder in den Alltag rein. Warum beschäftigt dich dann das nachts? Und du hast zumindest es ja noch geschafft, einmal ins Wasser zu springen, habe ich gesehen in Valencia, ne?
Ja, kurz vor der Anreise noch Abreise, nochmal ein Hotelpool. Ja, der ganze Stress, muss ich sagen, im Vorfeld war enorm und auch der Druck jetzt in Valencia war enorm durch halt die ganzen Dinge, die im Vorfeld alle passiert sind. Und dann dadurch war halt die Erwartung an mich selber auch sehr, sehr groß. Und ja, dann fällt halt im Nachhinein der ganze Druck ab, wenn man es dann wirklich geschafft hat. Und ich hatte halt ja lange solide Straßenrennen in der Vergangenheit, aber nicht einen, wo ich einen raushauen konnte. Und das ist halt schon eine Weile her. Ich glaube, ja, das Gefühl ist jetzt einfach so, ja, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, ihr merkt schon, es ist so, ja, weiß ich nicht, Erleichterung, Freude, Dankbarkeit, ganz viele dieser Dinge.
Jetzt ist es ja so, dass wir einmal mehr unmittelbar, also ich meine, das kommt einem jetzt so nah vor, weil logischerweise Tokio ist ja noch gar nicht so lange her, einfach aufgrund der Verschiebung, man hat irgendwie das Gefühl, man ist ständig in diesem Qualifikationsmodus für Olympische Spiele, der ja aktuell so umkämpft ist wie wahrscheinlich nie zuvor, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Was einerseits schön ist, ne? Aus Fansicht ist es natürlich toll, irgendwie zu sehen, dass da krasse Bewegung.
Hast du gemerkt, Laura, ne? Philipp ist jetzt schon Fansicht.
Ich bin Fan, ich bin Fan jetzt, ja. Also ich bin direkt in den Fan-Modus gewechselt auf jeden Fall. Das macht ja Spaß, das auch von außen zu verfolgen, zu beobachten. Es ist spannend, aber natürlich, du sagst es auch, für die Athletinnen und Athleten selber ist natürlich auch. Es ist auch Stress, es ist natürlich auch mit großem Druck verbunden. Jeder weiß, man hat im Leben diese Chance nicht ganz so häufig und dann gibt es so viele Faktoren, die damit reinspielen. Plus, wir haben ja jetzt aktuell diesen etwas verkürzten Quali-Zeitraum, der ja im Ende Januar, soweit ich informiert bin, auch schon endet. Nimm uns vielleicht nochmal kurz ein bisschen mit durch dein Jahr. Frühjahr war, glaube ich, ein bisschen schwierig. Im Frühjahr bist du nämlich keinen Marathon gelaufen, bist jetzt aber ja in sehr kurzer Zeit zwei hintereinander gerannt, nämlich mit Berlin und Valencia, was offensichtlich für dich sehr erfolgreich war, aber auch jetzt ja nicht ganz so aus dem Lehrbuch vielleicht ist, sage ich jetzt mal.
Ja, ich kann da gerne ein bisschen länger ausholen. Also das Jahr ist relativ holprig gestartet. Ach, ständig irgendeine Krankheit gehabt, irgendein Infekt. Also es war kein konstantes Training. Ich habe 1-2 Straßenläufe gemacht, die waren aber auch ja wirklich maximal solide, kann man es bezeichnen. Dann kamen im Sommer die Bergläufe, deutsche Meisterschaften, dann die Weltmeisterschaften in Innsbruck. Da hatte ich eine sehr gute Form und das war auch bisher so mein bestes Rennen in einem Jahr gewesen. Dort haben wir dann auch Silber mit dem Team gewonnen. Dann nach den Weltmeisterschaften in Innsbruck bin ich noch den Zermatt-Marathon gelaufen. Also noch ein Bergmarathon, war dann lange im Essex-Camp in Font-Romeu, habe dort trainiert und habe mich dann vorbereitet auf den Berlin-Marathon. Habe dann aus ein bisschen schweren Herzens eigentlich auf weitere Bergläufe verzichtet, weil das macht mir einfach sehr viel Spaß. Habe dann kein Serrasinal oder Jungfrau-Marathon oder ähnliches gelaufen, sondern habe gesagt, ich setze alles auf Berlin. Also Berlin war so das große Ziel dann auch dieses Jahr. Es sollte ja das große Aufeinandertreffen werden von allen deutschen Topläuferinnen und Läufern und mein Ziel war da auf jeden Fall die 2:26:50 zu unterbieten und dann zu schauen, wie weit liegt man damit im Ranking vorne, aber man muss halt erstmal diese Zeit auch laufen, weil das ist ja auch die Kadernorm für dieses Jahr gewesen für die Frauen und Training lief dann eigentlich sehr, sehr gut im Vorfeld auch von Berlin. Mein Rennen lief aber nicht so gut, aus verschiedensten Gründen, also ich war 2 Wochen vorher nochmal mit so einem Magen-Darm-Infekt krank. Das hatte ich dann auch nicht nochmal kurz vorher kommuniziert, weil man will vorm Rennen ist nicht nochmal so Schwäche kommunizieren. Aber dann auch im Rennen ist mein Pacemaker plötzlich sehr überraschend stehen geblieben. Und es ist einfach nicht so die Zeit rausgekommen, die es halt sein hätte müssen. Also mit 2:29. Ich war ja schon sehr unzufrieden. Andere haben gesagt, natürlich, okay, es ist deine zweitschnellste Zeit, die du jemals gelaufen bist. So schlecht kann es ja nicht gewesen sein.
Sieht man auch die Anspruchshaltung natürlich.
Ja, genau. Ja. Aber ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe wirklich den ersten Gedanken gehabt, ich will jetzt nochmal rennen. Und dann, klar, das Umfeld dann erstmal wie, willst du jetzt nochmal rennen? Ja, wo denn? Zum Beispiel, ja, Valencia ist natürlich dann direkt im Raum gestanden. Und ich hatte aber vorher natürlich mir auch keinen Plan gemacht für nach Berlin, weil für mich war das so im Kopf, ich plane nicht gerne für Dinge, ja, die ich nach dem Rennen machen muss oder machen will oder dann einen Backup-Plan im Kopf zu haben, zu sagen, ja, weil es da nicht klappt, dann komme ich ja auch noch eine Startnummer für Valencia und dann versuche ich es halt da. Ich finde, das ist nicht so ein Plan, mit dem man dann halt irgendwie in dem Rennen halt alles rauskitzeln kann. Gut, dann stand ich da, habe dann direkt mein Management ISS Berlin gesagt, ich möchte gerne Valencia laufen. Bitte, bitte besorgt mir doch schnell eine Startnummer. Ein anderer Marathon Frankfurt oder so wäre ja auch nicht gegangen, weil man ja gesperrt ist für eine gewisse Zeit nach dem Marathon. Das wisst ihr ja wahrscheinlich.
Stimmt.
Man darf ja nicht so häufig hintereinander rennen. Und Valencia wäre so das nächstmögliche gewesen mit einem Abstand von 10 Wochen.
Also nochmal
ja, und
für
dann,
alle, warte mal kurz, Laura, für alle, die zuhören, wir müssen da kurz mal differenzieren. Also ihr als Elite-Läuferinnen und Läufer, die einen Vertrag haben, haben eine bestimmte Karenzzeit vor und nach einem Marathon, die vertraglich ist, festgelegt ist, diese Zeit. Wenn ihr zu Hause meint, ihr müsstet jede 2 Wochen einen Marathon laufen, go ahead. Ja, was dabei rauskommt, ist eine andere
unter
Frage.
Ich würde das subsumieren unter don't do this at home. Also das ist auch jetzt vielleicht nicht uneingeschränkt weiter zu empfehlen, aber es gibt bestimmt unter euch ja welche, die das machen würden.
Ich werfe mal ganz kurz den Namen Yamauchi in den Ring.
Ja,
ist auch eine Weltklassezeit letztlich in seinen Top-Jahren gelaufen. Der ist viele Marathons im Jahr gelaufen. Ja, also, aber gut, damit, da muss man sicher eine spezielle Konstitution haben oder auch eine Herangehensweise ans Training, die ja dann anders sein muss. Der macht wahrscheinlich dann Marathons als seinen Longrun. Ja, weil ihr bewegt euch ja auch dann in den Bereichen von einer Distanz, die Marathon umfasst. Auch das, liebe Leute, ja, don't do this at home, das ist nämlich zu lang für euch, ja. Aber hier für die Schnellrenner ist das natürlich durchaus möglich. Und da setzt ja dann halt noch ein anderer Punkt an. Also du wirst ja von deinem Vater trainiert. Was hat der denn gesagt, als du morgens gesagt hast, pass auf, Papi, ich möchte in Valencia wieder laufen, weil der muss ja dann sofort mal in der Schublade die Pläne für Push-Up, die Marathonform in 10 Wochen rausholen.
Ja, also dadurch, dass es nicht nur mein Trainer, sondern mein Vater ist, hat er natürlich gesagt, ich unterstütze dich bei allem, was du gerne machen möchtest.
Okay, war das jetzt
Ob
auf
jetzt
der Vaterseite oder auf der Trainerseite?
Dass er direkt so über Trainer überzeugt war, dass das jetzt die beste Idee ist. Hat, glaube ich, dann auch ein paar Tage gedauert. Aber er hat einfach gemerkt, dass ich das unbedingt will und ich auch körperlich jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Blessuren aus Berlin gegangen bin. Dementsprechend ja, habe ich dann tatsächlich auch relativ schnell einen Trainingsplan von ihm bekommen, wie der Plan aussehen kann nach Berlin. Und habe dann auch nicht groß Zeit gehabt, sondern musste direkt wieder in die Marathonvorbereitung für Valencia eigentlich einsteigen.
Das ist spannend. Genau, was habt ihr denn da gemacht in den 2 Wochen? Weil das ist ja jetzt sehr, sehr spannend. Also das ist sicher auch für viele zu Hause.
Tatsächlich hatte ich da viel Reisen anstehen, weil ich Termine hatte, die nach Berlin anstanden. Ich bin mit Essex nach Korsika geflogen. Ich bin mit Essex nach Portugal für so ein Coaching für die Essex Frontrunner geflogen. Das war ein Stück nach Berlin. Genau, und habe sonst auf der Radrolle viel getreten. Hab das auch gut da verarbeiten können, hab eine Zeit lang dann auch keinen Podcast, keine Musik angemacht, einfach mal vor die Wand geguckt und mir nochmal Gedanken gemacht. Das war auch ganz gut.
Das ist
ja,
aber
und
hart.
Dann
das
bin
ist
ich
aber
auch
hart,
recht
ne?
früh wieder in die Laufumfänge eingestiegen und wir haben halt wirklich geschaut, ob es irgendwelche Verletzungsprobleme ähnliches gibt, aber da war halt nichts. Dementsprechend konnten wir die Umfänge dann auch gut relativ früh wieder hochschrauben.
Wir wissen ja von den letzten Folgen, die wir mit dir hatten, dass du deinen körperlichen Zustand durchaus sehr regelmäßig und akribisch trackst. Ja, Stichwort Heart Rate Variability. Was hat die denn gesagt?
Tatsächlich waren die Werte auch vor dem Berlin-Marathon ziemlich gut, bis auf den Magen-Darm-Infekt. Den hat man ziemlich deutlich gesehen. Ich hatte überlegt, ob ich irgendwann mal einen Blog das vielleicht auch nochmal zeige. Das war nicht so gut, aber am Berlin-Marathon-Tag war ich eigentlich auch da fit. Dann nach dem Berlin-Marathon waren die Werte natürlich erstmal off. Also das sympathische Nervensystem ist sehr hochgefahren. Also der Parasympathikus, der Entspannungsnerv, ist natürlich unterdrückt. Das ist normal. Und das hält dann auch so 4-5 Tage an. Und das ist genau diese Kombination aus halt dem körperlichen Stress vom Marathon und aber auch dem psychischen Stress. Und besonders dann, wenn man unzufrieden ist und wenig schläft und sich viele Gedanken macht, dann sind die Werte natürlich erstmal schlechter. Aber das Gute ist, das kardiovale System, das erholt sich schneller als eigentlich die Muskulatur. Dementsprechend sind die Werte dort erstmal besser, bevor dann eigentlich erst der Muskelkater nachlässt.
Das ist schon mal sehr, sehr gut erklärt und nimmt, glaube ich, viele Leute noch mal so mit, was im Anschluss an so eine hohe Belastung, wie das ja ein Marathon oder noch längere Belastung eben darstellen. Ne?
Ja, und es ist ja spannend, dass man das heute natürlich sehr gut auch darstellen und messen kann, weil ich glaube, das ist ja was, wo sich doch auch einige von euch vielleicht reinfühlen können. Also du hast es vorher auch schon angesprochen, Ralf, der Unterschied zwischen, also sicherlich, es gibt immer eine körperliche Komponente der Erschöpfung. Also das kann natürlich Laura, die Hochleistungssportlerin ist, über sehr viele Jahre gut bewerten. Also hast du irgendwie muskuläre Folgeschäden, in Anführungszeichen, nach so einem Marathon? Das ist ja auch spürbar im Sinne von, also wie geht man eine Treppe runter? Aber ein Teil davon hängt sicherlich auch mit diesem mentalen Aspekt trotzdem zusammen. Also hast du einen Marathon hinter dir, der dir schwer gefallen ist, wo du hinten raus abgebaut hast, wo du weggebrochen bist und die noch gefinisht hast. Das ist zwar erstmal schön, dass du ein Rennen ins Ziel gebracht hast, trotzdem bist du ja dann irgendwo A, nicht zufrieden, B, hinten raus hast du richtig gelitten und hast dich da durchbeißen müssen. Und auf der anderen Seite ein Rennen wie jetzt zum Beispiel Valencia, wo Laura ja 5 Minuten schneller gelaufen ist als jetzt in Berlin beispielsweise, wo man vielleicht dann annehmen würde, oh, da muss man aber dann vielleicht voll all-in gegangen sein. Anders erlebt oder verarbeitet? Also du hast ja selber gesagt, du warst jetzt noch nicht laufen, aber grundsätzlich fühlst du dich jetzt ja, glaube ich, nach Valencia jetzt nicht komplett zerstört, oder? Also ich meine, das macht, glaube ich, schon auch viel vom Kopf auch aus, wie man das dann wahrscheinlich einfach auch erlebt oder
absolut.
Endorphine.
Genau, also die Euphorie spielt ja natürlich eine große Rolle und da ist aber auch dann so ein bisschen die Schnittmenge, was nützt mir dann die HRV-Messung zum Beispiel jetzt, was wir machen mit der Polarvantage, mit dem orthostatischen Test am Morgen, was nützt die mir da? Ich kann dann auch ein bisschen einschätzen, fühle ich mich nur kaputt oder bin ich wirklich noch ermüdet? Das ist natürlich ein Ding, wenn das Rennen gerade nicht so gut lief oder aber ich habe so viel Euphorie und dann mache ich den Test und der zeigt mir dann, aber meine Werte sind doch noch nicht so gut. Und dann sage ich mir, okay, vielleicht easy. Doch ein bisschen easy.
Vielleicht doch lieber Swimmingpool im Hotel nochmal benutzen.
Ja. Aber trotzdem muss ich jetzt da nochmal weiter anschließen. Wie ging das dann weiter? Gerne. Dann hatte ich den Trainingsplan, hatte den Plan, Valencia-Marathon. Natürlich hatte ich aber noch keine Startnummer. Dann habe ich gedacht, gut, es sind ja sehr viele, die eine Startnummer für Valencia haben. Also auch fast alle anderen deutschen Frauen hatten eine Startnummer für Valencia. Es werden ja sicherlich noch viele dort sich umentscheiden und auch absagen. Und dann rutscht man ja rein. Das hat dann so 1-2 Wochen mich positiv gestimmt. Dann ging es aber los. Gut, ich habe jetzt immer noch keine Nummer und ich trainiere jetzt für ein Ziel, für das ich überhaupt keine Startnummer habe. Und wenn es dann hart wird und das Wetter wird schlechter, dann fragst du dich, ist das jetzt überhaupt noch sinnvoll? Und dann kommen immer wieder die Kritiker, wenn ich denen erzähle, ja, ich laufe jetzt den nächsten Marathon. Ja, wie, das ist doch viel zu dicht. Warum läufst du denn da? Wie wäre es denn zum Beispiel?
Warum hörst du denn auf solche Menschen? Das verstehe ich nicht.
Ja, man kann das auch ganz schwer ignorieren.
Sich selber, ja. Aber wenn es hart wird im Training, dann hat man schon kritische Stimmen im Kopf. Und dann kommt natürlich auch, ja, warum versuchst du nicht einen späteren Marathon im Januar? Da gibt es doch noch eventuell Houston oder Osaka. Da könnten wir dir auch eine Startnummer besorgen. Aber ich war halt mir sicher, dass ich Valencia laufen möchte. Und wir waren uns auch sicher, dass wir das gut vorbereiten können. Und für, ja, jetzt einen Marathon im Januar jetzt einen ganz anderen Aufbau nochmal gebraucht. Und auch, ich wollte nicht so eine riesen Reise antreten. Also mir wäre Osaka viel zu krass, bis nach Japan fliegen. Ja, also das ist, da muss ich mir auch eine Woche vorher noch frei nehmen, um dann da die Zeitumstellung mich anzupassen, das gleiche an Houston. Also das war für mich raus. Dann ging es halt weiter. Dann habe ich zwischenzeitlich auch nochmal den Bestzeit-Podcast gehört. Und dann hat einer von euch
beiden, glaube ich, gesagt... Das ist immer richtig.
Ja, das war aber an dem Tag nicht so eine gute Entscheidung.
Oh, schade.
Ja, also dann hieß es, ja, viele versuchen jetzt in Valencia reinzukommen, hat, glaube ich, Philipp gesagt. Und dann sagst dann, tja, also Valencia ist jetzt nicht das Auffangbecken für die, die in Berlin nicht schnell genug gelaufen sind.
Das hat der Race Director gesagt.
Das war tatsächlich das Zitat, damit hätte ich jetzt,
von dem Race Director.
Jetzt gleich auch noch gekommen. Das war das Zitat vom Race Director. Der hat sogar wörtlich gesagt, Berlin ist nicht die Resterampe, Valencia ist nicht die Resterampe von Berlin.
Berlin.
Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit dem persönlich zu tun hattest oder den jetzt persönlich in Valencia getroffen hast. Aber der findet das wirklich nicht so lustig. Völlig überrascht.
Ja, ich fand's auch nicht lustig.
sorry, aber ich hab's nur zitiert. Ja.
Alles gut. Ja gut, dann wurde die Zeit halt immer knapper. Training lief aber weiter gut. Wir hatten auch verschiedene Leistungsdiagnostiken gemacht. Die haben wirklich sehr gute Werte gezeigt. Und wenn man dann gute Werte sieht, dann brennt man natürlich noch mehr darauf. Jetzt muss halt mal diese Startnummer her und... Ich hatte dann auch zum Beispiel auch mit Mocky Kontakt, da meinte die auch, was sind das hier eigentlich für Zeiten? Früher gab es noch Antrittsgelder, jetzt wird sich um die Nummern geschlagen.
Ja, das ist tatsächlich wahr, ja.
Ja, dann gut, habe ich auch versucht, also andere Frauen anzusprechen, die eine Startnummer haben, Aber viele haben ja auch gesagt, dass sie dann doch selber laufen, sind jetzt im Endeffekt aber auch nicht selber unbedingt gelaufen. Mhm. Aber zumindest war der ganze Austausch nicht erfreulich und ja, mein Management konnte mir keine Nummer besorgen. Und ja, die anderen, warum hatten die eine Nummer? Um das vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, die hatten sie sich halt am Anfang des Jahres schon geholt, also im Januar. Das heißt, man hätte im Januar hingehen müssen und dann einfach verschiedene Rennen blockieren. Was aber natürlich dann dazu führt, dass wir in diese Situation kommen, dass dann die Rennen alle voll sind. Weil wenn jeder im Januar, ja, wie halt, keine Ahnung, am Mallorca am Pool auf sein Handtuch auf 5 liegen legt und dann aber nur eine nutzt, dann sind die anderen halt belegt. Und wenn er das dann nicht wieder runternimmt oder an jemand anders weitergibt, dann sind die Elite-Startplätze halt voll und der Veranstalter hat nur eine bestimmte Anzahl an Startplätzen. Also das ist eigentlich nicht so ein schönes Szenario, dass man jetzt Anfang des Jahres anscheinend immer ja, alles belegen müsste, um dann irgendwo reinzukommen. Ich denke, da müsste ein Umdenken stattfinden. Wie das aussehen kann, weiß ich auch noch nicht. So, das ging es dann weiter, dass ich dann irgendwann gesagt habe, meine Form ist so gut, ich kaufe mir jetzt eine Nummer, wenn ich irgendjemanden finde, der seine Nummer nicht nutzt, im Massenfeld. Und dann habe ich tatsächlich über Instagram jemand gefunden, der seine Nummer halt verkauft, krankheitsbedingt. Und der war dann so nett, mir die halt zu verkaufen. Und dann habe ich mir gesagt, hey, komm, jetzt habe ich halt erstmal eine Nummer, kann damit starten. Das hat zwar diverse Nachteile aus jetzt der Sicht, dass halt für uns ja die Zeit zählt, wenn halt der Schuss vorne ertönt und nicht halt Brutto-Netto-Zeit gerechnet wird. Und ich stehe dann natürlich ein bisschen weiter hinten. Weiß ich nicht, was das dann kostet, vielleicht 30 Sekunden. Ich habe dann zum Beispiel Thea Heim gefragt, die ja auch schon mal sowas gemacht hat. Sie meinte dann, dass würde auch gehen. Sie hat sich halt 45 Minuten vorher einen guten Platz gesucht. Das heißt dann natürlich auch, gut, 45 Minuten vorher alte Klamotten anziehen, die irgendwo hinschmeißen. Okay, das schafft man, wenn man dann nicht frieren möchte. Aber was mit einem Warm-up? Und ja, Warm-up ist für uns wichtig, weil das Tempo ist doch recht hoch. Also hätte ich mir dann schon überlegt, ich mache so ein Tripling-Warm-up auf der Stelle. Das kann ja auch irgendwie klappen. Aber was ist mit den diversen Dixie-Stops? Die sind dann halt alle raus, wenn ich da 45 Minuten stehe. Mhm. Und ja, dann gut, verliere ich halt ein paar Sekunden, ist dann so. Und mit der Verpflegung, war mir auch klar, keine Elite-Verpflegung, ist sowieso immer ein Privileg. Aber ich meine, es werden ja auch viele schnelle Zeiten von Männern gerannt, die keine Elite-Verpflegung haben. Und die machen das auch mit Gels und dem Wasser am Rand. Und da haben wir uns dann einen Plan überlegt, wie ich möglichst viele Gels nehmen kann, wenn möglich auch trocken, dann, wenn ich das Wasser nicht erwische und die halt mit mir rumtrage. Das heißt, ich hatte dann einen Plan für den Start und habe dementsprechend dann kurz vorher auch meinen Flug gebucht und mein Hotel gebucht und habe dann gesagt, okay, damit fahre ich jetzt erstmal dahin. Aber Ralf, du wolltest gerade noch was dazu sagen.
Ja, und das erstmal, was hat der Platz gekostet? War das jetzt ein normaler Platz oder musstest du noch investieren? Und was passiert dann? Also Hotel, Unterkunft und sowas wird ja da auch dann nicht gestellt für dich. Ja, du bist nicht im Race Briefing, nehme ich mal an. Also da sind ja eine Menge Dinge, die ja dann doch noch die Elite von den normalen Starterinnen und Startern unterscheiden.
Ja, richtig. Ich musste dann last minute ein Hotel buchen. Ich glaube, das war ja also 300 Euro die Nacht. Das war sehr teuer. Auch der Flug, der ging preislich durch die Decke, weil es halt so kurzfristig war. Und ich musste dann genau den normalen Preis für die Startnummer zahlen. Und dann konnte man den Startblock aber nochmal umbuchen für einen extra Preis. Und dann die Namensumbuchung war natürlich auch nochmal ein extra Preis. Startplätze sind auch nicht mehr so günstig. Und dann hatte man einen Startplatz, der halt dann relativ vorne in einen der Startblöcke war. Aber klar, kein Kontakt zu den anderen Elite-Läufern vorher, auch kein Elite-Hotel oder ähnliches, kein Race-Briefing, sondern halt ganz normal laufen halt nur, ja.
Ganz normal laufen ist cool, ja.
Genau, nee, also ich möchte das nochmal betonen, weil nicht, dass das irgendwie einen falschen Eindruck vermittelt. Ich glaube, Laura hat das schon gut ausgedrückt, aber es ist nicht so, dass wir so high maintenance sind oder so picky, dass wir sagen, oh, wir können nur 10 Minuten vorm Start irgendwie dahin, weil wir sind was Besseres oder so. Das hat wirklich natürlich schon, also es ist einfach so, ich habe jetzt ja auch mal in New York Marathon erlebt, wie das sonst alle laufen letzten Endes. Das ist cool, das ist toll und das ist auch das normale Marathonleben sozusagen, aber klar, vorne, ja, Laura in dem Bereich, wo es um Olympianorm etc. geht, da ist es halt so. Es geht oft um Sekunden. Ne? Es ist eine relativ hohe Geschwindigkeit, die ja trotzdem gelaufen wird über 42 Kilometer. Natürlich macht es da Sinn, sich entsprechend aufzuwärmen. Natürlich macht es Sinn, so lange wie möglich noch warm zu bleiben, also warme Sachen anzuhaben und dann halt unmittelbar vor dem Startschuss erst im Race-Outfit an die Linie zu gehen. Natürlich ist es ein Vorteil für uns, aber auch in der Güteklasse, wo man da unterwegs ist mit Top-Athletinnen, Athleten aus der Weltspitze, dass man dann natürlich auch die Möglichkeit nutzt, die uns per Reglement zustehen, sprich Eigenverpflegung, sprich eigene Tische und sowas. Das ist halt Teil des Profisportbereichs und natürlich ist es auch, und jetzt schließe ich wieder, ein krasser Nachteil, wenn man das plötzlich nicht hat, zumindest in dem Bereich, wo zum Beispiel auch eine Laura unterwegs ist. Und umso bemerkenswerter finde ich jetzt eigentlich, dass du das eigentlich relativ, wie soll ich sagen, gefasst, so hast du es zumindest geschildert, also die Situation angenommen hast und für dich versucht hast, das Beste draus zu machen.
Aber warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee, woher das kommt. Zu dem ganzen Bereich können wir ja gleich nochmal kommen.
Weil Trailrunning abhärtet, glaube ich, das macht
einfach. Hier ist nämlich genau der gedankliche Ansatz. Also weißt du was, Laura, das Erste, was ich gedacht habe, als ich dich mit dem sehr, sehr breiten Grinsen nach dem Ziel gesehen habe, ach guck mal, jetzt hat sie aus Aberglaube ihre Trail-Klamotten angezogen. Ja. Weil nimm uns mal mit in das Surrounding in dieser anderen Laufwelt. Also da ist es, glaube ich, nicht ganz so edel, wenn ich das richtig weiß. Da muss man auch mal ein bisschen mehr über sich, über seine Verpflegung, über, sagen wir mal, Eigenorganisation nachdenken, als das jetzt bei euch verwöhnten schnellen Hüpfern bei den Straßenläufen der Fall ist. Also ne, weißt, wie ich das meine. Ich glaube, das kann einem helfen, wenn man eine Option schon erlebt hat und auch ja du wettkampfmäßig betreibst.
Das stimmt. Also wenn ich da die Kurve schlage zum Berglauf, da ist es so, man ist sehr auf sich allein gestellt. Also einen Berglauf oder einen Traillauf, da muss man seine eigene Verpflegung mitnehmen und da kommt auch öfters vielleicht mal länger kein Posten am Rand. Und es ist auch ja nicht die perfekt geleckte Straße, sondern es ist steinig, rutschig, wurzelig. Man muss auch immer mal gucken, ob man den Trail überhaupt manchmal dann noch sieht. Wo geht's eigentlich lang? Es ist alles nicht so, dass man den Kopf einfach ausschalten kann und einfach blind rennt. Sondern man muss an viele verschiedene Dinge denken. Und der größte Gegner, die Gegnerin ist der Berg. Also, und vielleicht dann noch die andere Konkurrenz. Also, man läuft immer so gegen sich selber und ist sehr auf sich allein gestellt. Und es ist natürlich auch nicht irgendwie ein Pacer da, der einen dann auf eine bestimmte Zeit zieht und der einem auch sagt, ja, guck mal, du läufst jetzt zu schnell, du bist jetzt gleich über deiner anaeroben Schwelle, sondern du selber musst entscheiden, wie hart gehst du eigentlich am Berg. Und das ist so ein großes Learning für mich auch gewesen, durch das Berg- und Trail-Laufen, was ich vielleicht jetzt in der letzten Zeit im Straßenlauf noch gar nicht so zeigen konnte, aber für mich selber und auch ja, wir im Training gesehen haben, dass man dieses eigene Pacing-Gefühl sehr gut entwickelt hat und das Umgehen auch mit den verschiedenen Eventualitäten, die halt immer wieder aufgetreten sind, auch das Wetter wechselt und ähnliches. Und das härtet dann schon ab und da ist dann für mich auch so 42 Kilometer auf der Straße ja auch relativ kurz geworden, dadurch, dass die Bergläufe, wenn man natürlich 42 Kilometer mit Höhenmetern läuft, ja mindestens eine Stunde länger unterwegs war. Aber um jetzt nochmal da anzuhaken, wie das dann weiterging, ich habe dann alles halt gebucht gehabt und habe dann ja auch vorher schon genau diese Argumente, die Philipp eben angesprochen hat, welche Nachteile das eventuell, wenn man hier um ein Ticket, um die Olympiade fightet, haben kann, ja auch dem Veranstalter vorher mehrfach kommuniziert. Also nicht nur ich, sondern auch viele andere Leute haben ihm das versucht zu kommunizieren. Aber der hat halt auf seiner Linie festgehalten, dass es voll ist, das Feld. Und dann habe ich über eine spanische Freundin, mit der ich in Amerika studiert habe, am Boston College, die jetzt in Valencia lebt, eine Französin, noch last minute die WhatsApp-Nummer vom Veranstalter bekommen. Und habe dann mich nochmals wiederholt und habe wahrscheinlich schon gedacht, oh Gott, jetzt schreibt die mir auch noch auf WhatsApp. mich wiederholt und habe gesagt, ich habe mir jetzt diese Nummer hier, habe ihm meine Nummer dann geschickt, gekauft und starte dort hinten, möchte aber gerne die Olympianorm laufen. Und dann hat er zurückgeschrieben, ich versuche es mal wiederzugeben, the dreams of athletes are also my dreams. Und hat dann gesagt, ausnahmsweise gebe ich dir jetzt noch die Nummer 389, die dann tatsächlich vorne stehen kann. Aber du kriegst keine der anderen Privilegien. Also die anderen Privilegien fallen alle flach, also keine Flaschenabgabe, kein Elite-Hotel, kein nichts. Und auch, ich meine, das ist egal, aber ich hatte auch nicht meinen Nachnamen, so wie jetzt Bekele, Schöneborn, Schlumpf oder ähnliches auf der Startnummer, sondern meinen Vornamen, Laura.
Ist und gegen den Vornamen irgendwas einzuwenden? Ich denke nicht. Ist doch viel persönlicher. Das ist doch viel persönlicher. Ja. Und für den spanischen Zuschauer am Rand deutlich einfacher auszusprechen.
Ja, Laura, das und durfte dann tatsächlich zum Glück, da war ich dann auch dankbar, vorne stehen. Das heißt, dieses 45 Minuten vorher dann an dem Fleck stehen, das ist zum Glück dann flach gefallen. Und das habe ich halt auch ein paar Tage vorher erst dann rausgefunden, also last minute dann vor Ort. Und das hat mich natürlich dann nochmal positiv gestimmt, dass der Stress wegfällt. Und die Verpflegung hatten wir sowieso geplant und das konnte ich dann auch, ja, den Plan dann weiter so umsetzen.
Ja, das ist schon sehr cool, ne? Dass man sich mit so vielen Dingen, also ich kann mich erinnern, dass ein gewisser Philipp P. in Valencia auch schon mal sehr, sehr andere Gedanken vor dem Rennen hatte, ja, als er da seinen positiven oder falsch positiven Test hatte. Ja. Ja, und dann da last minute ankam, da hattest du schon Probleme, abends noch was zu essen zu kriegen. Ne?
Wenn ich habe nichts mehr bekommen im Hotel. Ja, also ich habe dann immer mal angerufen um 22:30, ob ich noch was essen kann, weil ich das Hotelzimmer nicht verlassen.
Das ist ja alles dann besser, Laura, wenn man sich wirklich selber kümmern muss. Ne? Also die Umstände sind sicher nicht ideal, aber du hast es ja schon gesagt, das ist halt vom Kopf her eine andere Befassung. Sicher nicht ideal, aber man macht sich auch nicht jetzt negativ so einen Kopf über, oh, wie wird das wohl morgen? Oh, ist das jetzt wohl besser? Bin ich besser drauf? Komme ich an? Kann ich genau dieses Tempo halten? Was ist mit meinem Pacemaker? Diese Gedanken fallen alle weg, werden ersetzt durch andere Gedanken, die nicht immer nur positiv sind. Das ist klar, ja. Aber es ist ja einfach eine andere Befassung vom Kopf her.
Genau, man hat nicht diese, in Anführungsstrichen, Luxussorgen. Ist der Pacemaker fit? Weil einen Pacemaker gibt's nicht. Also das ist schon mal ganz gut. Noch kein Pacemaker, der dann plötzlich ausfällt oder ähnliches. Das ist natürlich dann wirklich ein Vorteil. Also es war so ein bisschen, ja, selbst ist die Frau. Man muss jetzt alles selbst organisieren. Und wenn es jetzt hier nicht klappt, ja, dann habe ich halt selber hier viel investiert. Und wir haben viel investiert. Und ja, dann hat es halt nicht geklappt. Aber man ist auch komplett nur selbst verantwortlich dafür. Und wenn es halt klappt, dann hat man aber auch das selber halt geschafft. Und wir haben das geschafft, ohne irgendwelche andere Hilfe, weil keiner war dafür eine Hilfe, dass man auch da starten konnte sonst. Das ist auch meine spanische Freundin mit der WhatsApp-Nummer. Und das ist schon wirklich, wie du sagst, eine ganz andere Herangehensweise und hat dann im Kopf vielleicht auch irgendwie anders vorher befreit. Obwohl ich auch sagen muss, wie ich am Anfang angesprochen habe, der Druck ist schon immens groß. Wenn man überall nach dieser Startnummer gebettelt hat und immer wieder dazu sagen musste, ja, ich bin doch fit, ich möchte doch laufen, dann läuft man und ist dann aber doch nicht fit. Das ist natürlich auch ein bestimmter Druck. Also der Druck war dadurch halt sehr hoch, dass ich oft versichern musste, ich bin fit, ich bin fit. Und ich habe aber auch gemerkt, in verschiedenen Artikeln, die vorher geschrieben wurde, stand halt auch, es sei sehr unwahrscheinlich, dass ich überhaupt die Olympianorm schaffe. Oder halt 10 Wochen sei ja zu dicht, danach zu laufen. Und ich laufe halt nochmal, wurde halt nur so irgendwo im Nebensatz erwähnt. Also ich habe gemerkt, mir traut es eigentlich keiner zu. Und da habe ich mich auch oft gefragt, okay, woran liegt das? Gut, du hattest vielleicht länger kein so gutes Rennen, deine Bestzeit ist 2:28:02, das ist ein Stück weg. Und das mit dem Berglaufen, das seht ihr vielleicht positiv, aber es sehen nicht alle positiv. Also viele sagen auch, ja, was machst du jetzt eigentlich? Machst du jetzt Berglauf? Machst du jetzt Straßenlauf? Und diese Frage, die bringt mich immer auf die Palme, weil ich sage, ich mache beides.
Klassisches Schubladendenken in Deutschland.
Ja, genau, das ist das Schubladendenken. Bist du jetzt ein Trailläufer oder bist du jetzt ein Straßenläufer? Dann sage ich, ich bin beides. Ist das nicht eine mögliche Antwort? Ich meine, ich bin Läuferin und Läuferin läuft auf Trails und läuft auf Straße und ich möchte auch zeigen, dass beides geht. Und dann wird man immer wieder damit konfrontiert, ja, wann wechselst du denn auf den Trail? Das ist auch so, da sage ich ja, wenn ich jetzt auf den Trail wechsle, für mich ist das auch so ein Teil, ich gebe den Marathon auf und das macht mich total traurig, das überhaupt schon zu denken, weil das wäre so ein, ich lasse die Zeit in Berlin so stehen, 2:29 und jetzt verabschiede ich mich auf den Trail, weil wäre vielleicht so the easy way out, zumindest in meinem Kopf. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt erst recht will ich schnell laufen, nochmal im Marathon, weil es ist nicht so the easy way out, ich gehe jetzt zum Trail laufen. Nicht, dass Trail easy ist, keinesfalls. Nur, dass ich halt dieses Jahr erfolgreich war im Trail, aber nicht auf der Straße. Dementsprechend wäre es so ein Schritt gewesen vielleicht. Und dann wäre auch dieses, ja, ich bin Trail- und Straßenläuferin irgendwo Geschichte. Und das alles war so für mich Anreiz, so ich will es jetzt wirklich zeigen, dass beides geht.
Also was ja spannend ist, Wir haben ja immer mal wieder überlegt, was ist eine ideale Vorbereitung für einen Marathon. Aber ja, auch spätestens seit der letzten Folge mit Billy Sperlich ist ja, glaube ich, klar, dass es erstens sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt, dass es immer Optionen gibt, auch alternativ als nur klassisch den Marathon, den idealen Marathon oder Straßenlaufplan abzuarbeiten, geben muss. Weil auf der einen Seite läuft ja sicher nicht jedes Training oder jede Vorbereitung verletzungsfrei. Also musst du ja eine Alternative machen. Du kannst dich natürlich auf Sofa setzen. Das wird die schlechtere Alternative sein, zu alternative Belastungsformen suchen. Und wir haben ja hier auch durch die Gäste, die wir aus der Traillauf-Szene hatten, schon häufig diese positiven Aspekte betont. Also dass du, hast du eben selber gesagt, du bist halt ja insgesamt länger unterwegs, weil es eben bergauf und bergunter geht. Kraftverhältnisse sind anders, ja. Was mit Fußaufsatz und so weiter, da muss man ja auch mal drüber nachdenken, ja. Da kannst du vielleicht später nochmal was zu sagen. Das verändert sich ja alles und ja erstmal nicht zum Negativen, ja. Deshalb, ich glaube auch, Philipp, was du gesagt hast, es ist so eine Schublade, ja. Du bist entweder das oder du bist das, ja. Und wer daraus genau ausbricht, das klappt sowieso nicht. Ne? Schauen wir doch erstmal, was klappt. Ne? Schauen wir doch erstmal, wie geil das ist, zwischendurch Rad zu fahren. Ne? Wir erinnern uns ja nochmal kurz, du hast vor 2 Jahren ja auch einen sehr ernsthaften Versuch in Richtung Triathlon unternommen. Das hat dann leider wegen des Wetters nicht ganz so funktioniert. Aber da hast du ja auch Vorbereitungen gemacht, die sicher anders ausgesehen haben als eine klassische Laufvorbereitung. Und danach bist du ja in der Saison danach bist du ja auch sehr stark gelaufen. Also das, ne, du kommst ja, du hast es ja gesagt, du bist doch nicht so oft unter 2:30 überhaupt gelaufen. Ja, und hast jetzt mit dem, was du in diesem Sommer geschildert hast, einen Quantensprung gemacht. Ja, jetzt kommen wir nochmal dazu, wie ist es dir denn da bei dem Rennen gegangen? Ja, weil nochmal für alle, die es nicht gesehen haben, Valencia ist nicht irgendein Marathon inzwischen, sondern Valencia ist das stell dich ein der ganzen Welt auf der Jagd nach schnellen Zeiten. Und da, wo in Berlin, ja, liebe Freunde aus Berlin, versteht es nicht falsch, ja, wo die Elite-Läuferinnen und Läufer tröpfeln, kommen riesige Pulks an in Valencia, weil alle die Gedanken haben, die Laura hatte, nämlich, da kann man schnell laufen, ich will dahin, da kann man Norm laufen und vor einem Olympiajahr ist es alles nochmal potenziert. Ja, also, wie war der Lauf?
Ja, tatsächlich, wie du sagst, gab es verschiedene Gruppen dann auch, die losgelaufen sind. Und
kurzer Einschub, wusstest du über die Gruppen Bescheid, weil du warst ja nicht beim Technical Meeting.
Das Technical Meeting wurde online durchgeführt und ich habe den Link dann bekommen.
Okay.
Das war ganz gut, aber das war auch nur tatsächlich so ein 10-Minuten-Meeting, wo kurz vorgestellt wurde, was verschiedene Gruppen soll es da geben. Und da war dann eine auf Olympianorm 2:26:50. Mhm. Das sollte dann sozusagen die Gruppe sein. Und ich hatte kurz vorher auch mit Rabea gesprochen und ja, wir wollten dann in der Gruppe loslaufen. Auch wenn man natürlich weiß, es ist ja leider nicht so ganz die deutsche Frauennorm, denn dort ist ja zu unterbieten die 2:25:48 von Fabian Königstein. Und klar, wenn man auf 2:26:50 losläuft, dann muss man einen sehr guten Tag haben, dass man dann halt hinten raus beschleunigen kann. Aber für mich war auch 2:26:50 auch erstmal ein Ziel, da ich halt auch jetzt, das kam noch hinzu, was eigentlich auch nochmal den Druck auf Valencia erhöht hat, auch nicht mehr im Kader bin. Also nach Berlin war meine Leistung zu schlecht. Das heißt, ich bin jetzt aus dem Kader geflogen, war jetzt auch nicht so erfreulich. Und deswegen war die 2:26:50 halt beides die Olympianorm und die Kadernorm. Und ja, bin dann in der Gruppe losgelaufen. Ja, und dann Kilometer 8 hatte ich einfach das Gefühl, es ist irgendwie langsam. Und dann habe ich schon gemerkt, die Gruppe ist mir auch eigentlich zu langsam, ich möchte eigentlich für 2:25:48 laufen. Und das war eigentlich dann das Schöne, dass ich da auch ohne Pacemaker und alles stand, dass ich dann nach vorne geguckt habe und habe gesehen, die Gruppe davor ist vielleicht 5, 6, 7 Sekunden davor und bin dann Kilometer 8, das soll man vielleicht nicht unbedingt machen, auf 3, also ich bin davor 3:26 Pace gelaufen, 3:27. Ein Kilometer in 3:18 Pace gelaufen. Aber war dann an der Gruppe dran.
Wenn einem zu langsam ist, muss man schneller laufen.
Ja, absolut, auf jeden
Zum
Fall.
Zum Glück habe ich mir den Split nicht auf der Uhr angeguckt. Aber ich habe einfach so diese Gruppe gesehen, also optisch habe ich die gesehen und habe dann gemerkt, okay, daran. Dann war ich an der Gruppe dran und die war dann auch wirklich top. Also wir sind mit der Gruppe durch Halbmarathon durchgelaufen. 1:12:40 Und dann habe ich hochgerechnet und dachte mir, oh, das ist super, das ist jetzt bei mir in Königsteins Zeit. Also bleib einfach hier drin in der Gruppe und dann läuft alles gut. Dann in Verpflegungsstationen hatte ich auch immer so ein bisschen, ja, Pause, kann man fast sagen, weil die Frauen natürlich zu ihren Elite-Tischen gerannt sind, ihre Flaschen da geholt haben. Stimmt. Und ich mir gedacht habe, ja, Leute, kommt mal wieder ran, ich hole jetzt gleich mein Gel raus. Das war dann immer so 2-3 Sekunden durchatmen.
Ja, und du bist ja diesen Stress bist du ja losgeworden, ja, und aus dem Weg gegangen. Genau. Also dieses kriege ich meine Flasche, richtig. Stürze ich, ist da Theater und in großen Gruppen, wir haben das ja auch schon häufiger gehabt und da gerade, ich kann mir vorstellen, wie hektisch das ist. Mhm. Ja, werden bei den Frauen eigentlich da die Ellbogen ausgefahren?
Ja, absolut. Ich glaube
ich wusste es irgendwie, ja. Aber eben auch geschuldet der großen Gruppen, ne? Also das ist halt einfach ja, so ja. Dann
Valencia hat wirklich das Problem, also ich weiß nicht, ob es vielleicht besser ist als 2020, aber was heißt Problem, Luxusproblem oder wie auch immer, dass die Dichte auch im nicht ganz spitzen Gruppenbereich, sondern auch, wie gesagt, das zieht sich ja dann durch, bei den Männern war das ja auch bis 2010, 12, da waren ja teilweise 30 Mann zusammen so fast oder 25 und dann du musst halt dann überlegen, wie weit du diese Verpflegungstische ja auseinanderziehen musst, damit da dann nicht zu Stürzen kommt, was damals leider häufig noch der Fall war. Weil natürlich jeder dann zu seiner Flasche möchte oder was auch immer er da positioniert hat. Und das stelle ich mir tatsächlich auch in Valencia mal im Speziellen schwierig vor. Verpflegung ist ein guter Punkt, da möchte ich nur kurz einhaken. Du hattest Gels dabei, waren das Liquid-Gels oder normale? Und jetzt nämlich die Frage dazu, wie hast du es mit Trinken gemacht? Weil ich weiß ja jetzt nach New York, wie das ist, mit so einem Pappbecher zu trinken oder nach der Challenge Rot. Aber ich sag mal so, ich bin bei beiden Rennen jetzt nicht frühere Race-Pace gerannt und hatte trotzdem gewisse Mühe, mehr als einen Schluck Wasser zu trinken sozusagen.
Ja, gute Frage. Nämlich gibt es ja sogenannte Hydrogels, also das Powerbar Hydrogel ist eigentlich das Gel, was ich gerne nutze. Jetzt habe ich dieses Gel aber auch schon in vergangenen Rennen im Trail-Bereich nicht genutzt, weil es etwas schwerer ist zu transportieren. Ah. Das hat so viel Flüssigkeit und wenn man das in der Hand hat, schwappt das. Ja. Das heißt, ich bin schon im Training auch bei den Bergläufen umgestiegen zum Powerbar Original Gel. Mhm. Also das ist einfach das Original, das ist sehr, sehr zähflüssig, aber zum Transport sehr klein. Und die habe ich mir dann eingepackt. Die soll man eigentlich mit viel Wasser nehmen.
Genau. Nehmen Sie ein 0,2 Glas Wasser zu jedem Gel.
Also ich habe das Gel zum größten Teil dann auch trocken genommen. Das ging auch. Man muss halt aufpassen, dass man sich halt nicht verschluckt, weil dann hat man wirklich das klebt dann im Hals. Und wenn ich es geschafft habe, habe ich das Wasser vom Rand gegriffen. Dort wurden das Wasser in normalen Plastikflaschen angereicht. Das war auch gut, weil dementsprechend konnte man die aufschrauben. Das ist zwar beim schnellen Laufen auch ein bisschen suboptimal mit dem Schraubverschluss, aber man konnte die aufschrauben und dann was daraus trinken. Und dann gab es noch die von dir angesprochenen Becher. Die habe ich ein, zwei Mal gegriffen, aber da ist eigentlich nur alles in meinem Gesicht gelandet.
Ja, I feel you.
Ey, Leute. Ja, und dann hätte es noch Bananen gegeben.
Ich höre viele aus unserer Community jetzt zu Hause laut lachen, ja? Let's real life, ey, hallo.
Ja. Das ist die Normalität eigentlich.
Das ist die Normalität, das wird zu Hause geübt, ja? Damit man es kann.
Das stimmt, das mit den Flaschen ist natürlich schon ein gewisser Vorteil, was heißt Vorteil? Ne?
Kann man mitnehmen, kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Kein Vorteil in dem Sinne, aber du kannst es relativ gut transportieren, also mitnehmen, erstmal greifen, mitnehmen und man kann ja durch so normalen Schraubverschluss trotzdem wahrscheinlich relativ okay was rausbekommen, ohne dass man wie bei einem Becher schon beim Greifen die Hälfte weg ist
und
beim Trinken die Hälfte woanders ist. Ja. Okay, interessant,
ja. Ja, ist die ganze Spritze auf der Sonnenbrille, dann sieht man immer nichts.
Das würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz unter Luxusproblem abhaken, aber okay. Wir sind jetzt kurz hinter Halbmarathon. Du fühlst dich immer noch super. Du snackst deine Gels, die anderen kloppen sich an den Tischen.
Ganz genau. Ja gut, dann ging es weiter. Dann habe ich gedacht, okay, also wie gesagt, einfach Augen zu jetzt in dieser Gruppe bleiben. Und da waren Spanierinnen auch in der Gruppe drin. Und dann kennst du vielleicht die Strecke in Valencia. Es geht dann in Anführungsstrichen ein bisschen hoch. Richtung Kilometer 27, würde ich so als den schwierigsten Part bezeichnen. Und den habe ich dann auch als sehr anstrengend mir vorher schon immer visualisiert. Dort muss ich dranbleiben. Und dann habe ich so auf die Spanierinnen geschaut und gemerkt, also irgendwie ist das für die aber heute härter als für mich. Mhm. Und dann kam so ein bisschen so der Übermut, Kilometer 27,5, dass ich gesagt habe, ich gehe irgendwie vorne in die Gruppe und dann plötzlich habe ich gesagt, ich gehe jetzt vor die Gruppe. Und dann bin ich vor die Gruppe gelaufen Und dann geht es um die Kurve, das kennst du vielleicht zu dem Serrano de Torres, zu diesem Tor runter, ganz, ganz bisschen bergab. Und da habe ich dann direkt laufen lassen bergab. Bin dann auch gleich von der Geschwindigkeit wahrscheinlich deutlich drunter gegangen, als ich eigentlich geplant hatte. Und war dann vor der Gruppe. Und da habe ich dann gedacht, okay, Laura, also es lief so gut und jetzt, du bist so dumm, jetzt gehst du vor die Gruppe. Also wenn du jetzt, du bist noch nicht mal bei Kilometer 30, jetzt das Rennen in den Sand setzt, dann kannst du dir auch schon mal vorher sagen, woran das jetzt lag. Du hast eine Gruppe, die läuft eigentlich auf die ideale Pace und du gehst jetzt davor. Aber ich weiß auch nicht. Dann habe ich gedacht, okay, und das Schlimmste ist ja, jetzt laufe ich ein paar Kilometer vor dieser Gruppe. Und was wird dann wohl passieren? Diese Gruppe rollt mich von hinten wieder ein und die denken sich, ja, guck mal, da ist die Dumme, die vor die Gruppe gegangen ist. Dann waren halt vereinzelt Männer, die sind also in Valencia überall, die auch wirklich sehr ambitioniert laufen. Und
diese aber
laufen
sehr aber verschiedene auch, ja, sind Pace. Ja, überall also, in Valencia.
Ja, also in den Feldern, da sind dann die Elitefrauen ja ausgedünnt, aber schnelle Männer
sind. Ich verstehe schon, das ist ja auch in den Bereichen wirklich sehr voll da. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen, da sind wirklich überall größere Gruppen, ja.
Ja, also da waren dann eher so vereinzelt die Läufer dann tatsächlich schon. Und dann habe ich einen gesehen im Hamburger Trikot, hatte auch Alex Socken aus Hamburg an und dachte dann hier, das ist mein Mann, der läuft auch recht zügig. Und mit ihm zusammen, also bin ich dann die nächsten Kilometer auch gelaufen. Er ist auch wirklich so einen guten zügigen Schritt gelaufen und wir haben die ganze Zeit eigentlich dann auch nur andere Männer eingesammelt. Und dann habe ich aber gedacht...
Redet ihr dann da oder hast du mit dem gesprochen oder dich kurz verständigt?
Nee, also ich war mal neben ihm, war hinter ihm. Aber ich glaube, wir haben beide gesehen, wir kommen aus Deutschland und wir haben beide coole Socken an und irgendwie... Nein, das klingt so dumm, aber das sind so Dinge, an die du denkst.
Die Silence Connection.
So einfach ist das doch, oder? So einfach ist das doch in der Läuferszene. Über sowas kommt man ja auch ins Gespräch. Also wenn man jetzt nicht ein bisschen hetzt, weil man schnell ins Ziel will, dann sagt man ja, hey, bist du auch aus Deutschland oder so? Ja, aber gut, da hattet ihr keine Zeit, habe ich jetzt verstanden.
Reden war nicht. Und dann ging es so weiter und dann dachte ich aber, okay, jetzt kommt Kilometer 30, muss ja jetzt erstmal kommen und dann noch 35, da kann immer noch alles schief gehen. Und ich habe auf jeden Fall jetzt die letzten Kilometer überpaced. Dann kam aber Kilometer 30 und kein Einbruch in Sicht. Dann kam auch Kilometer 35, kein Einbruch in Sicht. Dann dachte ich, okay, nur noch 7. Und dann war so, hatte ich mir vorher eigentlich im Kopf auch visualisiert, ab 35 beginnt das Race und ab 35 gebe ich wirklich Gas. Jetzt hatte ich davor zwar schon Gas gegeben, aber dachte dann, okay, ab 35 nimm jetzt jede Sekunde mit, die du kriegen kannst. Selbst wenn du dann bei 38 eingehst, dann hast du ja von 35 bis 38 vielleicht nochmal ein paar Sekunden Puffer rausgelaufen. Das ist ja immer so der blöde Läufergedanke. Alles, was ich jetzt rauslaufe, das habe ich ja dann als Puffer, falls ich... So sollte man nicht denken, aber so denkt man natürlich dann. Gut, und dann ging es weiter und dann waren wir auch bei Kilometer 38 und es war irgendwie immer noch kein Gefühl, dass ein Einbruch kommt. Auch Beine waren sehr locker. Dann habe ich auch ein bisschen kurz tatsächlich an dich, Philipp, gedacht und dachte, man sollte sich trotzdem bei Kilometer 38 noch nicht sicher sein, weil man kann ja noch, keine Ahnung, vielleicht auch noch unterzuckern oder ähnliches und dann ist das doch noch gelaufen. Und
nicht das Gel vergessen dann, an der Stelle. Nicht ja, das Gel
ich
vergessen.
Ich habe bei 40 auch noch mal ein Gel genommen. Ja. Das war ja nur für
sehr gut. Ja. Ist für den Kopf, aber es ist auch gleichzeitig wäre es der längste Abschnitt im Rennen, wo du dich nicht verpflegt hast.
Der läuft doch immer noch 6,5 Minuten oder 7 Minuten.
Ja, und man hat ja sonst davor alle 5 Kilometer sich verpflegt. Und wenn man von 35 bis ins Ziel nichts nimmt, wären das ja quasi dann doch halt 7,195 Kilometer. Das habe ich bei Elliot abgeschaut. Der hat das früher auch immer gemacht, dass er bei 40 noch, teilweise hat man ja so das Close-Up gehabt, mindestens mal so ein halbes angeklebtes Gel genommen hat oder zumindest im Mund, über die Mundschleimhaut mal das Getränk, was er halt nutzt, nochmal gehabt und vielleicht auch ausgespuckt. Aber ja, interessant,
ja. Ja, interessant. Ja, und dann, tja, kam man schon das Schild nur noch 900 Meter ins Ziel. Das ging alles so schnell. Und habe dann vor mir Fabian Schlumpf gesehen und bin dann diese Rampe runter auf den blauen Teppich. Gedacht, okay, da komme ich auch fast noch ran. Und da war dann so das erste Mal, wo ich dann gedacht habe, okay, und was ist eigentlich mit der Uhr? Die ist dann da über der Ziellinie. Und habe gedacht, oh, bitte, 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 lieber Gott, lass es unter 2:25:48 sein. Weil ich habe eigentlich keinen Einbruch gemerkt und dann schaue ich aber hoch und sehe 2:24 ticken. Und da war ich dann schon geschockt. Also mit 2:24 hätte ich im Moment nicht gerechnet, weil man kennt es selber, man denkt manchmal im Marathon, man wird schneller und wird aber gar nicht schneller.
Ja, weil der Anstrengungsgrad einfach höher wird und
ja,
man denkt,
genau.
Man, boah, es
aber
ist viel anstrengend,
ich
muss ja viel schneller sein.
Ja. Ja, und dann war ich einfach über die Ziellinie gelaufen. Weiß nicht, ich musste mich auch nicht auf den Boden schmeißen, gar nichts. War einfach auch so perplex jetzt 2:24. das war, also wir hatten schon klar gewusst, die Form ist da für unter 2,26 vielleicht auch, aber nicht eine 2,24er Zeit. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Also jetzt in der ewigen deutschen Bestenliste ist das hinter Melat Kijeta Platz 4 vor Katrin Dürre-Heinig. Das ist eine Zeit, ja, die habe ich so nicht für möglich gehalten, besonders nicht unter den Bedingungen in einem ungepaceden Rennen mit einem sehr variablen Rennverlauf, also keinen gleichmäßigen Splits, dann gut mit den Gels, das mag jetzt Vor- oder Nachteil gewesen sein, das weiß man nicht. Ja, also da war ich wirklich so, okay, 2,24, was jetzt?
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Das ist. Weil ich meine, das Schildern wäre wahrscheinlich nicht so detailliert ausgefallen, wenn du einfach in einem Elitefeld von losgelaufen wärst und normal dein Rennen gelaufen wärst, ja. Wir haben ja schon gehört, dass das halt alles einfach andere Gedanken und andere Befassungen verursacht hat. Das würde ich jetzt erstmal als positiv nehmen, weil es ja auch positiv ausgegangen ist. Klar, wenn es negativ wäre, nachher würde man sagen, ja, daran lag's, ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es von Sorgen, die man sich sonst um seine Form, um sein Rennen und so macht, ablenkt, weil man sich mit was anderem beschäftigen muss. Ja. Zu Fabienne Schlumpf noch mal kurz. Die Schweizerin, die ist, glaube ich, auch Rekord gelaufen, wenn ich das richtig weiß. Ich hatte immer gedacht, die wäre in deiner Gruppe gewesen, weil ich die tatsächlich in den Zwischenzeiten nicht weit vor dir gesehen hatte und dachte, ah, das ist eine größere Gruppe und ihr lauft da in einer Gruppe. Die war ja am Ende nur ein paar Sekunden vor dir. Ne? Ich hatte gedacht, du hättest sie gesehen da. Nee, aber das dann nicht. Und den Hamburger, hast du den denn nach dem Ziel kennengelernt?
Genau, der ist ein paar Sekunden nach mir ins Ziel gelaufen dann. Ja, und da haben wir uns beide dann sehr gefreut.
Ja, sehr gut.
Also wir haben beide gesagt, das war witzig, auch meine Reaktion war, ja, die letzten 15 Kilometer haben noch nie so viel Spaß gemacht. Und tatsächlich habe ich das Wort Spaß und die letzten Kilometer im Marathon noch nie vorher connected. Und diesmal war es wirklich, man konnte auch vom Schritt einfach umschalten. Also ich meine, wer mich laufen sehen hat, weiß, ich schleiche ziemlich über den Boden, ich mache so einen Shuffle einer hohen Frequenz. Aber die letzten Kilometer konnte ich dann auch tatsächlich mal den Schritt richtig ziehen und wirklich dann, also Schrittfrequenz ja runter, Geschwindigkeit hoch und einfach mal die Knie ein bisschen höher heben. Und das hat auch vielleicht dann nochmal die Muskulatur aufgelockert, dass die jetzt nicht so fest geworden ist, keine Ahnung.
Aber ich habe sehr, sehr viele Menschen, nicht nur im Elitebereich, sondern auch dahinter in Valencia gesehen, die sehr, sehr glücklich aussahen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass halt auch insgesamt die Umstände, das ist in Valencia nicht selten der Fall, deshalb der Druck auf diese Veranstaltung, also ähnlich gut war wie in Berlin in diesem Jahr, wo ja offensichtlich sehr gute Bedingungen waren. Ja, also es war auf jeden Fall ja total sonnig. Wind kann jetzt auch nicht groß gewesen sein. Die Spanier hatten dicke Winterklamotten an. Also es war wahrscheinlich für Mitteleuropäer sehr angenehm.
Das stimmt. Es waren, also da hatten wir dieses Jahr wirklich Glück. Wie du sagst, Berlin und Valencia, sehr gute Bedingungen. Ich bin zwar trotzdem im Langarm-Shirt gelaufen, weil ich Handschuhe nicht so mag und meine Hände nicht kalt werden sollten. Aber es wäre auch im Kurzärmlichen gegangen. Also das ist ein bisschen geärgert, dass ich dann keine Armlänge hatte. Die hätte man doch mal wegwerfen können.
Ja, also und, perfekte Bedingungen, perfekt ausgenutzt. Dann hattest du ja eben schon Melat Kijeta, deine Kasseler Laufkollegin erwähnt, die ja auch im Rennen drin war, sehr, sehr schnell angelaufen ist in Richtung unter deutschem Rekord, aber das nicht durchziehen konnte. Ich habe noch gar nicht genau gehört, ob sie wieder Probleme mit dem Magen hatte, was ja leider so ein bisschen Dauerthema in den letzten Jahren bei ihr war. Sie ist dann letztlich bei Kilometer 40 ausgestiegen. Hast du die überhaupt mal gesehen, wahrgenommen während des Rennens oder nachher gesprochen?
Nee, dadurch, dass sie natürlich im Elite-Hotel vorher war, habe ich sie vorher nicht gesehen. Hm. Während des Rennens auch nicht. Hat mir auch ehrlich gesagt um sie keine Gedanken gemacht, weil für mich war klar, sie läuft auf jeden Fall eine Zeit, die für die Olympiade reicht. Das heißt, sie setzt sich in einen Spot davor, der ist dann weg. Und wahrscheinlich läuft sie auch deutschen Rekord, das hat sie ja angekündigt. Dementsprechend war sie so gar nicht bei mir im Kopf. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich sehe sie in Kassel auch nie. Also ich habe sie hier die letzten Jahre nicht gesehen, außer vielleicht mal auf einer Ehrung oder so, wenn sie mal aus Afrika rübergeflogen ist.
Ja, also der Spot ist aber jetzt nicht weg, sondern du bist an Spot Nummer 2. Also Dominika Meier ist ja immer noch mit der Berliner Zeit 2,23 in dem Olympia-Ranking vorne. Du bist jetzt an 2 und Fabian Königstein ist an 3. Wir würden jetzt ja sagen, herzlichen Glückwunsch zur Olympiateilnahme, aber so weit sind wir leider noch nicht, ne? Weil ja die Optionen, die du angesprochen hast, die stehen ja noch da. Und wir gehen ja sicher davon aus, dass, wir kennen ja auch schon ein paar Planungen logischerweise, dass es noch Rennen geben wird, wo deutsche Frauen an den Start gehen. Wie geht man denn jetzt mit der Situation um? Also auf der einen Seite zu wissen, wow, mir ist da ein grandioses Rennen geglückt. Ich habe eine fantastische Bestzeit erzielt, die ist weit unter Olympianorm. Ich bin an Position 2, aber ich bin überhaupt nicht sicher.
Ja, tatsächlich war das auch eine der ersten Fragen, die ich bekommen habe. Zu meinem Rennen dann direkt, ja, wie sieht es denn jetzt aus mit Paris, bist du jetzt dabei? Und da war ich gleich so, oh. Da habe ich gesagt, so aus dem Reflex heraus, mir egal, ob ich jetzt bei Olympia dabei bin, ich tätowiere mir die olympischen Ringe riesengroß auf den Rücken. Derjenige hat mich aber jetzt nochmal später gefragt, wann ich denn das Tattoo jetzt mache. Also er hat es nicht die ganze Zeit Ironie verstanden. Aber das war so wirklich, in dem Moment habe ich mich erstmal jetzt über meine 224 gefreut, ja. Und wollte jetzt nicht rechnen. Und direkt, reicht das denn jetzt? Und die deutsche Analyse? Und wie ist das denn jetzt? Und puh, man ist ja jetzt erstmal nur so schnell gerannt, wie man halt da so gerade rennen konnte. Und muss jetzt halt schauen, ob das reicht. Natürlich ist mein großer Kindheitstraum, einmal in der Olympiade starten. Und Paris wäre halt the place to be, definitiv. Es war noch nie so hart, zu einer Olympischen, ja, zu einer Olympiade zu kommen, wenn man sich das Leistungsniveau der deutschen Frauen anschaut. Zusätzlich die verschärften Normen. Und Paris ist natürlich eine absolut geile Stadt. Also ich will unbedingt dahin. Und ich weiß auch, wir waren mit Essex letztes Jahr mal in Paris und haben Teile der Strecke auch gesehen, dass die Strecke, finde ich, sehr ansprechend ist.
In welcher Form ansprechend? Also es ist natürlich eine Mischung aus Sightseeing, also weil man denkt ja auch ein bisschen an das Fernsehbild, ja, also an mich jetzt in dem Fall, ja, der das kommentieren darf. Leider weiß ich schon, dass ich nicht den Frauenmarathon mache, sondern den Männermarathon. Richie, also Richard Ringer, war happy, aber das Frauenrennen ist beim ZDF. Das ist ein bisschen schade.
Höhenmeter.
Ja, genau.
Höhenmeter.
Genau, es geht schon, das ist ja beim normalen Marathon in Paris auch der Fall. Es geht im letzten Drittel Richtung Bois de Boulogne geht es durchaus ein bisschen hoch, aber jetzt haben wir ja nicht die normale Strecke, sondern eine spezielle Olympiastrecke. Ne?
Genau, ich glaube über 400 Höhenmeter.
Ja.
Und auch wechselndes Profil. Also ich war überrascht, als ich die Straßen gesehen habe. Paris, die sind ja nicht so ganz gerade, sondern die sind so ein bisschen rund zum Teil. Und natürlich auch mit sehr viel Kopfsteinpflaster. Und ja, hätte mich mal vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt, oh nee, Kopfsteinpflaster und ich, wir sind nicht so beste Freunde. Aber das ist jetzt auch etwas, was mir jetzt in Valencia auch wieder aufgefallen ist und auch schon in Berlin aufgefallen war. Früher habe ich mich nicht so sicher eigentlich auf Füßen gefühlt, wie das jetzt der Fall ist. Also mich stört es jetzt selten, wenn irgendwie Straßenbahnschienen oder ähnliches kommen und das führe ich halt auch wirklich auf das Traillaufen zurück, dass für mich die Straße jetzt immer gerade ist. Und früher hatte ich das Gefühl, ah, hier ist es ein bisschen so und ein bisschen so und ja, man ist dann eher ein bisschen verunsichert, insbesondere halt mit den neuen Schuhen, aber das ist jetzt gar nicht mehr der Fall, weil man einfach lernen musste, zwangsweise auf unebenem Gelände trotzdem möglichst schnell zu laufen und da hat einem ja nicht so im Traillaufen jetzt die Herzfrequenz oder die Atmung oder ähnliches eingeschränkt, sondern immer der Untergrund. Sondern wie schnell kann ich Steine sehen und wie schnell kann ich auf Steine reagieren?
Ja. Also das, glaube ich, ist tatsächlich was dich ganz offensichtlich abgehärtet hat, und zwar im besten Sinne des Wortes, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Wir haben es ja vorher schon gesagt, einstellen auf besondere herausfordernde Situation, vielleicht in einem Straßenrennen, was man als sonst klassischer Marathonläufer oder Läuferin vielleicht gar nicht so gewohnt ist. Und ja, Stichwort Paris, da habe ich natürlich auch schon dran gedacht, sollten wir, das ist natürlich ein bisschen vorgegriffen, aber sollten wir dabei davon ausgehen, dass du, dass nicht noch zwei weitere deutsche Frauen schneller laufen, ist das womöglich ja schon ein Kurs, der dir jetzt auch mit den Ausflügen in die Berglauf- und Trail-Szene wahrscheinlich eher entgegenkommt. Jetzt nicht unbedingt nur vom Untergrund, ja, Kopfsteinpflaster, aber auch vom insgesamten Streckenprofil. Und wir wissen ja auch, häufig ist es ja jetzt trotzdem erstmal auch vielleicht ein taktisches Rennen. Und das wäre ja vom Setup nicht ganz verkehrt wahrscheinlich.
Ja, aber trotzdem will ich da eigentlich jetzt gar nicht dran denken, muss ich ehrlich sagen. Also ein Step nach dem anderen. erstmal warten, wie die anderen jetzt laufen. Und ich habe dann jetzt halt meine Zeit. Und klar, wenn es reicht, dann wird ein riesiger Traum für mich wahr. Aber man kann jetzt nicht beeinflussen, wie die anderen laufen. Und die werden natürlich auch alles geben. Ich meine, für
uns Fans.
Also Fans ist das super interessant. Für mich ist das so Stress. Also Stress. Wir werden auf jeden Fall jedes Rennen mir anschauen. Und
ja, ach so, das schaffst du? Das anzuschauen, das schaffst du?
Splits gucke ich mir schon an.
Okay, ja.
Aber ich weiß auch, das habe ich jetzt in Valencia mir auch gedacht, als ich gelaufen bin, dachte ich mir, okay, und die anderen gucken jetzt meine Splits.
Sehr wahrscheinlich, ja. Davon muss man ausgehen. Im Wesentlichen haben wir drei Optionen, glaube ich.
Das war leider in der App auch nicht immer durchgängig. Da fehlten etliche Splits. Da fehlten etliche Splits. Also zum Beispiel Melat war relativ lange noch in der Spitzengruppe geführt, auch von den Splits her, und war da schon lange nicht mehr. Also das war irgendwie ganz schräg. Und dann war das halt auch nicht in der Reihenfolge. Das war nicht ganz so einfach. Also wenn du so ein Rennen hast, ist ja noch schlimmer. Ja, da stimmen dann die Splits unterwegs nicht. Und plötzlich steht da so eine Topzeit am Ende wie bei dir. Ja, also deine Splits waren die ganze Zeit da. Also, ne, aber lass mal nur einen Transponder ausfallen, was ja jederzeit passieren kann. Und dann steht am Ende plötzlich so eine Zeit da. Dann denkst du auch, what the hell? Ne?
Das stimmt.
Zu den Optionen vielleicht noch, Laura, du hast vielleicht noch andere Insider-Infos, aber im Wesentlichen sind ja quasi relevante Marathons, womit man jetzt mal noch, die man auf dem Schirm haben sollte. Primär, ich glaube mal, wir hatten schon gesagt, Houston, Osaka ist ein reines Frauenrennen auch tatsächlich. Dubai ist eine Option, die, glaube ich, für Frauen auch interessant sein kann, weil man ja mit männlicher Unterstützung da, denke ich mal, sich ein eigenes Rennen auf einer schnellen Strecke machen kann. Weißt du noch jetzt die Ende des Jahres, Anfang also oder im Januar, was sonst noch vielleicht Rennen sind? Das ist ja auch eher eine ungewöhnliche Zeit außerhalb jetzt von Valencia, wo man üblicherweise in der Vergangenheit nicht so viel Marathons im Blick hatte.
Genau, das sind die drei Optionen, die du angesprochen hast. Und ich denke, das sind auch alles drei auf jeden Fall schnelle Kurse. Klar müssen die Bedingungen auch gut sein. Aber es kann auch nicht überall Marathon gerannt werden. Da kann ich noch mal kurz ausholen. Also Und zwar hatte ich mir dann überlegt, dass ja auch am Hockenheimring auf der Rennstrecke Marathon gerannt wird, 9 Runden im Kreis auf flachem Asphalt. Und weil ich ja immer noch 2 Wochen vor Valencia keine Startnummer und nichts hatte, haben wir dann gesagt, okay, die Leistungsdiagnostik ist gut, du kannst auch eine Woche vorher laufen am Hockenheimring im Kreis. Ja, 9 Runden sind nicht ansprechend, aber weil ich es ja unbedingt wollte, habe ich gesagt, scheißegal, das sind halt 9 Runden im Kreis. Ich laufe auch 9 Runden hier allein im Kreis, wenn es das sein muss. Ja, und dann habe ich den Veranstalter kontaktiert und habe gesagt, ich sehe hier beim DLV, wir brauchen ein offizielles Vermessungsprotokoll, World Athletics A oder B Standard. Dann hat er gesagt, ja super, gar kein Problem, wir haben hier den besten Vermesser geholt, wir haben hier ein World Athletics A Vermessungsprotokoll, das hat er mir gesendet. Okay. Das habe ich dann auch dem Bundestrainer geschickt und er hat auch gesagt, okay, gut, dann habe ich gedacht, super, dann plane ich dafür. Habe in Deutschland viele verschiedene Männer angesprochen, ob sie denn dort mir als Pacemaker behilflich sein können. Also man muss ja dazu sagen, ich meine, Pacemaker in Deutschland ist ja nicht, dass sie das jetzt, es gibt ja nicht viele Männer, die das machen können, die das ja nur einfach so machen, just for fun, sondern es ist ja auch schon für die ein Job, wo man einen Vertrag hat und wo die auch gut verdienen. Dementsprechend muss man dann da verschiedene Pacemaker anfragen, mit denen verhandeln, sagen, habt ihr Lust, seid ihr fit? Was kostet das Ganze auch? Es ist ja nicht umsonst, sondern es ist schon ein ganzes Setup, was man dafür braucht. Und ich habe dann gesagt, okay, dann mache ich das in Hockenheim, weil das Gute finde ich, ich habe keine Anreise, also keinen Flug nach Berlin, nach Valencia.
Ja.
Das war so das Positive, was ich mir zugeredet habe. Und dann wird es halt kühl. Gut, kühl ist jetzt auch nicht so schlecht vielleicht. Aber ganz kurz vorher an dem, ich glaube 7 oder 5 Tage davor, hieß es dann, ja, der Marathon ist nicht gelistet im World Athletics Kalender. Und dann habe ich das erste Mal davon gehört, dass der da gelistet sein muss. Und der Veranstalter wusste auch nichts davon. Der war auch sehr überrascht. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich den jetzt nicht noch da listen lassen? Was kostet das denn? Jetzt hätte ich gedacht, das ist vielleicht eine immense Summe und so eine kleine Veranstaltung kann das nicht zahlen, aber anscheinend sind das, glaube ich, nur 50 oder 150 Euro, die das kostet, diese Eintragung auf dem Kalender zu machen. Da hat er gesagt, super, machen wir sofort. Tja, und dann heißt es aber, diese Eintragung muss mindestens 60 Tage vor dem Rennen passieren. Tja, dann hat der Veranstalter gesagt, nee, das kann ja wohl nicht sein, dass das jetzt daran scheitert. ich rufe noch mal ein paar Leute an und wir klären das irgendwie mit dem Kalender. Und dann hat er das bis zuletzt versucht zu klären, auch auf ganz oben hoher Ebene. Aber diese 60 Tage, die haben weiterhin Bestand. Und dementsprechend war dann wirklich ganz kurz vorher Hockenheim auch wieder raus.
Also wenn schon kompliziert, dann kompliziert, ne?
Ja, also das war so ein Hickhack vorher, was ich sage. Der Druck war so groß, weil ich hatte, also für mich ist es persönlich auch kein schönes Gefühl, wenn man so viele Leute einbindet und denen immer sagt, hey Leute, ich bin fit, ich möchte irgendwo rennen, bitte helft mir. Oder so.
Man hat so eine
Bringschuld, ja, zumindest so eine fühlt es sich so an. Situation und ständig wieder zu sagen, ich bin fit, das ist auch dann so Klopf aufs Holz, war ich dann auch fit, aber wenn du das dann nicht bist, das erhöht den Druck, das meine ich. Also das ist nicht so einfach, weil normalerweise möchte Läufer gerne tief stapeln, möchte immer sagen, oh, ich hatte jetzt hier Erkältung, ich hatte das und ich weiß ja noch nicht, ob ich fit bin und ich muss jetzt einhergehen und immer sagen, ich möchte rennen, ich möchte rennen. Mhm. Und das ist einfach mal eine ganz andere Situation und viele versuchen dann zu helfen und am Endeffekt hat es dann wirklich aber trotzdem nicht geklappt, bis halt wirklich last minute und der Weg halt über den Massenstart, den ich halt vorhin geschildert hatte.
Ja, das ist eine sehr coole Herangehensweise. Ne? Ich würde auch gerne noch mal was anderes beleuchten wollen. Ihr schwört ja alle so auf Trainingslager. Und jetzt musstest du ja zusammen mit deinem Vater feststellen, dass der Reinhardswald auch ganz geil ist als Vorbereitung für eine sehr, 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 sehr gute Zeit.
Das stimmt, der Reinhardswald, der Habichtswald hier. Also auch damals vor der Halbmarathon-Weltmeisterschaft, was ein gutes Rennen von mir war, hat mich auch hier viel vorbereitet. Es scheint tatsächlich immer wieder gut zu funktionieren hier in Kassel. Wir haben hier auch einige Höhenmeter und ich denke, es ist auch gut, im Training nicht immer nur den leichten Weg zu wählen und immer die beste Strecke, sondern auch im Training vielleicht nicht immer mal auch auf unebenen, hügeligen Strecken zu trainieren und dann aber die entscheidenden Marathoneinheiten, die müssen dann schon auf flacher Strecke sein. Das ist hier in Kassel nur nicht so viel vorhanden. Da gibt es nur den Radweg an der Fulda unten.
Wo man aber schön laufen kann.
Da war die letzten Wochen auch sehr schlechtes Wetter. Ich wusste, in die eine Richtung ist Gegenwind, in die andere Richtung ist Rückenwind. Und da war immer nur die Frage, ja, laufe ich jetzt erst nach rechts oder laufe ich jetzt erst nach links? Das war die einzige Option. Dann war ich auch häufig mies drauf. Er war auch einmal mit dem Fahrrad dabei. Da hat er mir sehr leid getan, weil ich nicht so nett war. Dann fängt es halt an, fahr mal rechts, der Wind kommt von rechts und dann fährt er rechts, doch nicht so weit rechts, mehr weiter links. Und jetzt ist der Wind aber da. Du weißt doch, hier der Fluss, der macht eine Kurve, jetzt kommt der Wind von hier. Also eigentlich ist man ja nur sauer über den Wind, das schlechte Wetter und denkt an die Leute, die im Trainingslager trainieren, wie gut die es doch haben. Und man selber sich jetzt da abmüht auf so einem Radweg, wo auch wirklich dann auch bei dem Wetter kein Mensch mehr unterwegs ist und dann 15 Kilometer in die Richtung und dann kommt der Wendepunkt und dann die 15 wieder zurück und dann weiß man und das gleiche machen wir dann morgen nochmal und dann nochmal. Es ist nicht so abwechslungsreich und es war wirklich mit dem Wetter sehr mies. Ich bin meistens in zwei Jacken gelaufen, Mütze, Stirnband, ich laufe immer ziemlich dick angezogen und hatte nicht immer so die beste Laune. Aber er hat das sehr gut abgekonnt. Und im Endeffekt hat man sich dann auch immer wieder gefreut, wenn man dann ins Warme fliegen kann. Irgendwann vielleicht.
Ja, das ist ja jetzt die Frage, was machst du jetzt? Ja, also jetzt kommt erstmal eine Saisonpause oder ich bin beim Trailkalender nicht so firm. Musst du noch irgendwo Trail- oder Bergläufe machen?
Ja, würde natürlich immer gerne. Spaß, aber sind jetzt nicht und ist jetzt natürlich erstmal Saisonpause. Aber was ich vorhin schon angesprochen hatte, nach Berlin, da hätte ich, weil ich das so lange geplant hatte, wirklich verschiedene Dinge, die ich halt in der Saisonpause hätte machen wollen können. Aber jetzt ist halt wenig Entspannung, weil irgendwie der Alltag so direkt wieder zugeschlagen hat und man halt direkt verschiedene Dinge mit den Studierenden an der Uni, in der Lehre zu tun hat und jetzt gar nicht so unbedingt da einen Cut hat. Aber wenn man natürlich Dinge tut, die man halt machen muss und innerlich aber immer noch ein sehr positives, warmes Gefühl hat, fällt einem das auch alles deutlich leichter. Und das dann vielleicht auch ganz schön, da braucht man dann jetzt auch keinen Urlaub und muss nirgendwo hinfliegen oder ähnliches für die Saisonpause, sondern kann das so ein bisschen einfach im Alltag machen und dann einfach auch die Energie jetzt irgendwie mehr in die Wissenschaft stecken und dort verschiedene spannende Artikel lesen, ähnliche Dinge machen. Also man kann die Saisonpause jetzt schon ganz gut nutzen und ist vielleicht auch dankbar, dass man dann bei dem schlechten Wetter jetzt mal ausnahmsweise nicht raus muss. In Kassel liegt auch ein bisschen Schnee. Ja, und wie es dann weitergeht, auf jeden Fall so wie jedes Jahr fahre ich vor Weihnachten Skilanglauf. Das mache ich immer mit meinem Vater zusammen. Also der ist auf Skiern auch sehr fit und auch teilweise auf Skating-Ski schneller als ich. Er hat einfach eine super Technik. Von ihm habe ich das damals auch gelernt. Und da freue ich mich mit ihm, Skilanglauf zu fahren, vor Weihnachten noch. Und dann von den Skilanglauf-Ski in der Kombination mit dem Lauftraining dann wieder zurück ins Laufen zu finden. Und ja, was weiter ansteht, wie gesagt, noch gar nichts irgendwie geplant. Vielleicht ein Silvesterlauf.
Lustig. Ja, wollte ich fragen. Ja, Silvesterlauf, da würde man jetzt ja schon mal nachgucken. Aber da hast du nicht so Probleme, eine Startnummer zu kriegen, nehme ich an, in Deutschland.
Ja, das ist hoffentlich mal. Natürlich dann direkt nach der Saisonpause liegen, aber so als Wiedereinstieg dann so ein.
Ja, aber das kann man das System das kann man durchpusten ja machen,
ne? Im Silvesterlauf, ja. Das ist schon ganz gut.
Ja, das ist also, ja auch immer ein bisschen just for fun. Das ist ja nie so richtig ernst, weil ja oft die Strecken auch sehr ungerade sind und von dem her gibt es ja die üblichen verdächtigen Veranstaltungen so im deutschen Kalender mit. Wo man ja viele auch Top-Läuferinnen und Läufer sieht, Trier, Bietigheim und Wernach Soest ist, glaube ich, auch eine.
Genau, das ist ja Deutschlands größter, aber es ist halt ein Spendenlauf, diese 15 Kilometer, der ist ja auch in der Nähe, ja.
Genau.
Und Bietigheim ist natürlich auch immer super, also Stimmung in Bietigheim ist Wahnsinn, wer da sich einen Silvesterlauf aussucht. Ich denke, da gibt es viele gute Optionen in Deutschland.
Auf jeden Fall.
Ja, und dann bist du jetzt aber durch die Zeit wieder im Kader automatisch. Das habe ich jetzt gar nicht so genau auf dem Schirm.
Ja, das habe ich vorher auch nicht geblickt.
Dass du nicht drin warst, das wusste ich schon. Aber ist jetzt dieser Automatismus, dass man mit dieser Zeit automatisch wieder aufgenommen wird? Weil ich fürchte, es ist nicht so.
Genau, wichtige Frage. Also ich bin aktuell nicht im Kader.
Weil die den Cut nach Berlin gesetzt haben quasi. Aber das ist ja eigentlich mitten in der Marathonsaison. Also da kam ja eigentlich erst alle, also ich meine, da kam ja erst dann noch, nehmen wir jetzt mal aus deutscher Sicht auch noch Frankfurt oder du kannst ja alle Marathons nehmen, die danach kamen, Chicago, whatsoever. Das ist ja der Beginn der Herbstmarathonsaison, finde ich irgendwie bemerkenswert, dass man hier einen Cut setzt dann. Also macht ja überhaupt keinen Sinn.
Ja, da muss man sich wirklich fragen, also ob die Regularien da so richtig angesetzt sind. Ich meine, man weiß ja, dass viele in Valencia laufen.
Ja, genau.
Ja.
Also kann da jetzt auch noch nichts zu sagen. Ich denke, es wird Gespräche geben.
Okay.
Muss man mal gucken.
Interessant. Ich glaube, euer Bundestrainer hat das natürlich im Blick, ne? Ich glaube, dass sich da
war
ein paar Sachen.
Ja, genau. Matthias Kohls war in Valencia vor Ort, hat das dann sich angeschaut. Und das finde ich auch sehr gut von ihm, dass er bei vielen Rennen selber vor Ort ist und die Reise auf sich nimmt.
Das ist wirklich, wollte ich gerade sagen, das ist, finde ich, ein schönes Commitment auch, was man jetzt mal wieder sieht, dieses vor Ort sein, Präsenz zeigen. Ich glaube, den Athleten das Gefühl geben, man ist da und ist interessiert zu verfolgen, was da aktuell auf so vor sich geht. Das finde ich echt eine ganz schöne Entwicklung und genau.
Ja, es kommt ja noch was anderes dazu. Du hast ja eine ganz andere Bindung halt auch zu dem, was in der Szene passiert.
Ja,
klar, die klar, Leute klar. Kennen dich, du kennst sehr viele Leute. Gut, Matthias kannte ja aus seinem vorherigen Leben, als Beschäftigter sehr, sehr, sehr lange bei ASICS halt sehr viele Menschen. Aber du lernst natürlich trotzdem die aktiv Handelnden in der Laufszene ganz anders kennen. Ja, und wenn du dann mal halt jemanden irgendwo ansprechen willst, musst, wie auch immer, dann kennst du die Leute halt anders. Du hast eine Idee, was abgeht in der Weltklasse. Und vielleicht dazu noch ein Wort von dir. Da geht ja wahnsinnig was ab in der Weltklasse. Ja, also auch natürlich und gerade bei den Frauen, das haben wir in Berlin gesehen. Das wurde ja jetzt in den Marathons, die danach stattgefunden haben, nochmal untermauert. Ja, weil selbst eine 2:20 ist ja fast schon im absoluten Top-Bereich eine Allerweltszeit. Ja, und du bist jetzt in 2:24 gelaufen und normalerweise bist du damit ja sicher Top 8 bei einem Marathon gewesen, noch vor 3-4 Jahren.
Das teilweise Marathons gewinnen können derzeit, je nachdem. Also,
das ist ja selbst in Valencia vollkommen ausgeschlossen gewesen. Ja, was geht da gerade ab? Ja, und was macht das mit dir auch im täglichen Training, wenn du über den Radweg an der Fulda läufst?
Ja, berechtigte Frage. Tatsächlich blende ich das internationale Niveau da schon zum Teil aus. Also Berlin, die Zeit 2:11, als ich die gelesen habe, habe ich nur gedacht, okay, was machen wir hier eigentlich? Ich meine, wir haben mich ja ab und lauf 2,29. Es ist Welten von 2,11 entfernt. Ja, und dann ist mir auch nichts Besseres dazu eingefallen, außer zu sagen, okay, ich schaue da gar nicht mehr so genau drauf, weil es hilft mir persönlich, ehrlich gesagt, nichts. Und das interessiert mich dann auch nicht ganz so. Mich interessiert mehr, was machen die Läuferinnen, die ich kenne, zu denen ich auch eine Connection habe. Das heißt, andere, klar, nationale Läuferinnen, aber auch andere europäische Läuferinnen, vielleicht auch an die ein oder andere amerikanische Läuferin, die ich irgendwie durch verschiedene Podcasts und ähnliches einfach eine Verbindung zu habe. Also das sind so die Läuferinnen, die mich dann auch inspirieren. Ja, sei es eine Emma Bates zum Beispiel oder Molly Seidel oder ähnliches. Also die sind dann vielleicht auch nicht aus Deutschland und nicht aus Europa, aber trotzdem fühle ich irgendwie da mehr mit und die bringen auch wahnsinnige Leistung. Aber klar, keine 2,11 und ja auch keine 2,14. Das ist ja, ist für mich irgendwie eine andere Welt. Ich habe da nicht so den Einblick. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich nicht in Kenia trainiert habe für eine lange Zeit jetzt. Also ich war ein einziges Mal in Eton 2018. Seitdem haben wir uns bewusst immer gegen Kenia-Trainingslager auch entschieden. Und ja, habe da jetzt einfach auch nicht die Connection und fühle den Spirit da nicht so. Das ist so also meine ehrliche Meinung. Also die
ja,
können
das, ich glaube, das ist ja, da nee, ist nee, ja jeder nee, unterschiedlich. Ja. Man muss das ja nicht immer nur gut finden, das ist ja klar.
Auch die Weltspitze der Männer, muss man sagen. Also mit damals jetzt schon, auch vor einigen Jahren ja schon, mit Eliud Kipchoge, der ja schon 2017, 18 ja auch mit dem Monster-Projekt auch schon Richtung 2 Stunden unterwegs war, habe ich ähnlich gefühlt. Also oder auch nicht gefühlt. Also ich habe das nicht so gefühlt, weil ich gesagt habe, das ist irgendwie eine komplett andere Welt, kann ich mich nicht so relaten und ich kann auch nicht einschätzen, wie das alles so zustande kommt irgendwie. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt nicht so abwegig zu sagen, dass man sich mehr auf sich selbst oder wie du gesagt hast, auf dir persönlich bekannte Athletinnen, Konkurrentinnen, wie auch immer, vielleicht eher konzentriert oder im Zweifelsfall halt auf das, was in der eigenen Hand liegt. Das ist halt das eigene Leistungsvermögen sozusagen. Da kann man natürlich versuchen, noch Dinge besser zu machen, smarter zu trainieren, mehr zu trainieren, keine Ahnung, Verpflegung, da gibt es verschiedene Sachen, wo man sicherlich dran arbeiten kann und ich glaube, das ist irgendwo, oder fand ich einen motivierenderen Ansatz zu gucken, wo kann man selber noch Puzzlesteine finden und umdrehen, die vielleicht die eigene Leistung noch ein bisschen was raus, wo man noch was rauskitzeln kann, als ja, Zeiten, die so auch teilweise unwirklich anmuten, ja.
Absolut, und da schaue ich auch lieber dann rüber in die Triathlon-Szene, Selbstleistung da, ja, inspirieren und motivieren mich deutlich mehr.
Aber du wirst natürlich jetzt auch gefragt, Mensch, wie hast du denn das gemacht, ne? Weil deine Zeit ist ja auch ein Quanten, also deine neue Bestzeit ist natürlich auch ein Quantensprung, das ist ja klar, ne? Krass. Also daher nochmal die Frage, könnt ihr das so fassen im Training, dass ihr sagt, ah, endlich hat sich das, was wir jetzt verändert haben, ausgezahlt?
Ja, wichtige Frage, weil die tatsächlich jetzt häufig kam. Und wir wussten anhand der Leistungsdiagnostiken, dass eine Pace, so 3,26 der Schnitt, möglich ist. Also wir machen viele Leistungsdiagnostiken, wo wir dann auch genau an der Schwelle gucken, wie sieht die Laktatbildung aus und wie verändert sich das. Aber wir wussten es eigentlich auch schon vor Berlin und es hat dort halt trotzdem auch nicht so geklappt, hat aber aus verschiedenen Gründen. Es ist ja nicht nur so der Labortest und dann springt an Tag X das raus, was man will, sondern Tagesform spielt auch insbesondere bei Frauen einfach eine große Rolle und es hat ja davor im Marathon nie so bei mir richtig funktioniert. Und oft hieß es dann, ja, Laura, die geht immer zu schnell an und dann geht sie ein. Und ich bin aber nicht unbedingt zu schnell angegangen, sondern es hat einfach auf der zweiten Hälfte immer verschiedene Dinge ja nicht funktioniert, dass ich das dann nicht ins Ziel gebracht habe und tatsächlich dann eingegangen bin. Aber wir haben trotzdem den Glauben weiter daran gehabt, dass es möglich sein muss und auch gesehen im Training, dass es möglich ist. Und 2,25, 48 beziehungsweise 2,47 dann war halt das realistische Ziel. Aber diese Minute jetzt nochmal auf die 2,24, die hat dann doch nochmal überrascht. Also die war, ja, die war, habe ich auch einfach nicht für möglich gesehen vorher so. Und klar, konstantes Training war jetzt wirklich ein Schlüssel zum Erfolg, vielleicht eine sehr gute mentale Einstellung. Und auch definitiv hat der Berglauf mir einen riesen Mehrgewinn gebracht, Und auch hinten raus, eigentlich ist hinten raus im Rennen meine Stärke, die ich auch immer ausspiele bei Bergläufen. Also wenn man den Rennverlauf sich dort anschaut, ist immer eigentlich das Ende, wo ich aufdrehe. Also einerseits bei langen Läufen, wenn es dann sehr weit oben in der Höhe ist und wir schon eigentlich 3 Stunden unterwegs sind, dann kann ich dort eher einsammeln. Das heißt, ich baue nicht am Ende ab, was so im Straßenlauf jetzt öfters vorgekommen war. Und auch bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck bin ich nochmal ein paar von Platz 6 auf, glaube ich, 4 vorgelaufen am letzten Anstieg. Also das Ende ist eigentlich meine Stärke und das konnte ich im Marathon irgendwie noch nie zeigen. Und jetzt war so das erste Mal, dass ich auf der Straße auch zeigen konnte, was ich halt im Berglauf bisher gezeigt habe, dass das Ende meine Stärke ist und wenn ich durchkomme, ich dann da halt auch aufdrehen kann. Ja, und ich hatte auch das Gefühl, wenn das Rennen jetzt sogar noch ein paar Meter länger gewesen wäre, man hätte sogar da den in Anführungsstrichen Zielsprint dann noch mal länger ausdehnen können. Also es war nicht dieses, ich habe einen Einbruch und dann gehe ich nur noch ein, sondern die Länge des Rennens ist schon auf jeden Fall meins.
Ich sehe jetzt schon, die Leute sagen, ja, aber du kannst doch jetzt nicht vor Olympia noch einen Traillauf machen. Und du kannst doch nicht jetzt vor Olympia noch einen Berglauf machen. Ich sehe es schon vor mir.
Ja, ja, nee. Also Olympia ist das große Ziel und dem wird alles untergeordnet.
Ja, schon untergeordnet. Aber ich meine, du bist ja jetzt mit dem Ding erstmal sehr erfolgreich gelaufen. Ja, also jetzt zu sagen, okay, jetzt mache ich die idealtypische Marathonnummer. Weiß nicht, ob das dann anders wird. Also
ja, ich hoffe auch, dass man sich da nicht in bestimmte Schemen pressen lassen muss in der Vorbereitung um das schon mal kritisch anzumerken. Also wir möchten schon unseren Weg dort auch dann gehen für die Vorbereitung und ich hoffe, das lässt sich dann auch so von Nominierungs- und Verbandsseite, wenn man denn nominiert wird, dann auch so verwirklichen und dass man sagt, wir schauen hier nach individuellen Lösungen. Und nicht nach verpflichtenden Dingen, die so getan werden müssen, weil sie immer so gemacht wurden.
Ja, also das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch bei Tim Moreau und Richard Rehal nicht so richtig vorstellen, weil die ja auch ein bisschen anderen Weg gehen, ja, dass die sich jetzt in einen idealtypischen Verbandsweg reinpressen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es erfolgreich werden würde. Der ist ja
logischer. Sehe ich bei Amanda jetzt auch nicht so ganz.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also sagen wir mal so, es sind im Moment sind es doch sehr eigene Persönlichkeiten, die im Moment auf den Olympiaplätzen sind. Das gilt ja in Teilen sicher für Dominika Meier auch, ja, die ja durch ihr Gesamtsetting, ja, mit Kind und Familie und da ja auch mit einer persönlichen Betreuung durch ihren Mann, das ja auch noch mal ein bisschen anders ist, ja. Also von daher, das wird spannend, das wird auf jeden Fall spannend. Für mich halt noch die Frage, wirst du dann auch immer die Gates mitschleppen müssen? Ja, weil wenn das mal so geklappt hat, dann macht
vielleicht
man das
muss,
ja gerne
nochmal.
Vielleicht
muss
der
DNV die Nationalmannschaftskollektion erweitern um Trailshorts, weil ich weiß nicht, ob die im Standard-Outfit, was zur Verfügung gestellt wird, mitenthalten sind.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also die aktuelle DLV-Kleidung, das war auch schon bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck ein Problem, hat keine einzige Tasche. Wir hatten die Shorts an und auch das andere. Als Frau kann man die Sachen ja alle in den BH stecken, idealerweise. Aber als Mann hast du nichts, wo du was reinstecken kannst. Und ich finde, das müsste sich wandeln, auch bei vielen der Race-Outfits natürlich auf der Straße. Es ist ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei unterschiedlichen Ausrüstern ist. Aber ich denke, so ein paar Taschen in den Shorts, die wären gut.
Ja, das wird alles
ja auch,
neu definiert. Ja,
das
ist
genau,
lustig,
man braucht
ja
auch einen Weg für manchmal. Also ich bin auch direkt von meinem Hotel dann zum Start gejoggt und hatte dann so alles schon dabei. Man braucht ja auch irgendwas, ich konnte zum Glück was abgeben, aber sonst hätte ich meine Hotelkarte ja auch noch in die Shorts stecken müssen und mitnehmen. Das sind ja alles Dinge, so wo soll das alles hin? Und ja. So ein paar Taschen, ja, wäre nicht schlecht.
Sag mal, weil du deinen Vater ja gerne auf dem Radweg beschimpfst. Wie ging es denn dem nachher? Ja, und wie ging es denn da an dem Abend mit euch?
Ja, also der hat sich natürlich riesig gefreut. Und wie ich schon gesagt habe, er wusste auch, ich bin gut drauf, aber die 2:24 war nochmal next step. Schwierig auch in Worte zu fassen, weil es so viele Emotionen sind. Ich muss dazu sagen, mein Vater war auf Geschäftsreise und konnte leider nicht in Valencia sein. Ich war ganz allein in Valencia. Also ich bin ganz allein dahin geflogen. Ich war die Tage davor komplett allein, auch komplett allein im Hotel, habe meine Läufe allein gemacht, bin alleine zum Start und war auch nach dem Rennen tatsächlich allein. Also natürlich die anderen Läufer waren da, aber er war halt nicht da. Ja. Ich hätte auch sehr gefreut, wenn er da gewesen wäre, aber das ging leider dann nicht, weil er die Geschäftsreise geplant hatte schon vor Berlin und da hieß es, Berlin ist gesetzt und jetzt kann er das auch nicht irgendwie
wo er auch noch ändern. Nicht absehen konnte, dass seine Tochter plötzlich nach Berlin unmittelbar meint, sie möchte noch in Valencia laufen.
Genau, wir haben vorher darüber viel gesprochen, er hat gesagt, ich würde es auch irgendwie canceln, wenn du das möchtest. Und dann habe ich gesagt, nein, weil im Endeffekt ich muss dort laufen und so schwer das auch immer klingt, man kann vom Rand aus nichts machen, auch wenn man gern helfen möchte. Du kannst nicht vom Rand aus irgendetwas tun. Du kannst am Endeffekt auch nur dir die Splits auf der App angucken, wenn die dann im Idealfall laufen. Ja. Und da hilft es mir dann nichts, wenn du vor Ort bist.
Aber wenn du im Ziel bist, aber wenn du im Ziel bist, möchtest du natürlich trotzdem dabei sein, ne? Und im Zweifel auch vorher.
Genau, das war dann schon in dem Moment ein bisschen schade, aber wir haben uns dann natürlich dann danach direkt in Kassel gesehen.
Ja, kannst du ruhig erzählen, wie das war.
war schon Fishing sehr emotional. Man hat wir hatten beide kaum erstmal Worte. Also man kennt sich so gut und ist durch so viel Tiefen die letzten Jahre auch gegangen gemeinsam. Und immer wieder aufgestanden und immer wieder dran geblieben. Und ja, es war so ein langer Weg jetzt dahin, dass man einfach sich anschaut und dann klar gemeinsam ein bisschen Alkohol getrunken, was Gutes gegessen und so, was man halt alles so macht. Und man muss gar nicht viel sagen, sondern es ist einfach innerlich so ein Strahlen, bei mir und auch bei meiner ganzen Familie. Und ich bin denen einfach so unfassbar dankbar, auch für alles, was sie gemacht haben und wie sie mich unterstützt haben. Also mein Vater hat ja schon wirklich sehr, sehr früh mit mir angefangen, Ausdauersport zu machen, alle verschiedenen Disziplinen. Und so zum reinen Laufen bin ich ja erst relativ spät gekommen. Und ich glaube, dieser ganze Weg hat dazu beigetragen, dass das jetzt an einem Tag im Dezember dann mit 31 Jahren so lief. Und das ist einfach eine unfassbare Dankbarkeit da. Da kann man erstmal gar keine Worte für finden. Und ich denke, das kann ich jetzt auch noch gar nicht so ganz realisieren und er vielleicht auch noch gar nicht so ganz, sondern das entwickelt sich jetzt erst so die nächsten Wochen. Und klar wäre ein Start bei der Olympiade dann das i-Tüpfelchen. Aber auch so sind wir mit der Zeit wahnsinnig zufrieden erstmal und es zeichnet uns auch so ein bisschen oder zeigt uns auch so ein bisschen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und viele Kritiker nicht recht hatten, wenn sie gesagt haben, so kann das nicht funktionieren. Und wir wollen unseren Weg da auch weitergehen. Und ja, weil ich auch eben schon gesagt habe, hätte Lust, jetzt direkt zum Beispiel schon einen lockeren Lauf zu machen, fühle mich eigentlich gut. Also es ist nicht so, dass ich denke, das war jetzt mein letzter Marathon, sondern 31 ist jetzt nicht super jung, aber 31 ist auf keinen Fall alt für den Marathon. Und ich bin da jetzt eigentlich auch sehr heiß drauf, meine anderen Streckenlängen, die bisher eigentlich meine besten waren, das waren eigentlich die 10 Kilometer, war eigentlich so meine stärkste Zeit bisher. Aber 10 Kilometer Halbmarathon, das sind jetzt so viele offene Baustellen, wo ich denke, okay, da will ich jetzt überall schneller rennen, weil ich weiß, ich kann es einfach. Das Selbstbewusstsein an der Startlinie ist jetzt ein anderes.
Ja, sehr, sehr schöne, auch ein bisschen Schlussworte, weil ich glaube, das sollten wir ein bisschen stehen lassen hier am Ende. Ne? Das Gute, das warme, was hast du gesagt, das warme Gefühl, ne? Weil ich glaube, ihr dürft wahnsinnig stolz sein, als Vater Athletin gespannt, aber eben auch du als Läuferin, als vielseitige Läuferin, die vielleicht immer nicht den klassischen, was ist überhaupt der klassische Weg, frage ich mich jetzt gerade, wo ich es formuliere. Ja, du gehst halt deinen Weg und das ist jetzt erstmal für dich der genau richtige Weg und ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr cool, wenn das dann halt in so einer Zeit, weil das ist nun mal leider das Problem an dieser Sportart, sie wird halt über exakte Messungen bestimmt, eben über Zeiten, über Weiten, über Höhen. Wenn das dann da steht, das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Ja. Kannst dich jetzt drauf ausruhen, ne? Und dann kommen die Studierenden rein und du hast gar keine Ahnung, was die von dir wollen. Und die wissen die, was du gemacht hast am letzten Wochenende?
Also ich sag's denen jetzt nicht explizit.
Ja, das ist ja, das kann ich verstehen. Ja.
Zum Teil vielleicht. Aber wir müssen dann schon über das Fachliche reden und ich will dann jetzt nicht über Valencia ausholen.
Ach, mega, ja.
also ich kann mich auch nur anschließen. Ich fand es eine super schöne Folge, weil du natürlich, du hast sehr gut, glaube ich, die Leute hier miterleben lassen, was das Ganze für ein Abenteuer war, aber was natürlich das auch logischerweise mit einem macht, wenn man gerade auch ein paar Jahre hatte, wo aus verschiedenen Gründen vielleicht man nicht das zeigen konnte, was man vielleicht schon gehofft hat, drauf zu haben und zu zeigen. Wir wünschen jetzt erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit und ich finde, trotz aller Anspannung natürlich vor dem Hintergrund zu beobachten, was andere jetzt vielleicht noch machen oder auch nicht mehr machen. Ich glaube, jetzt erstmal stolz drauf sein auf diese Zeit und insgesamt auch im Hinblick auf Paris nächstes Jahr ist jetzt die Ausgangssituation nicht die schlechteste, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich da irgendeine Art von Erwartungshaltung oder Druck aufbauen möchte. Und genau, genießt die Zeit trotz jetzt Arbeit auch, aber dann auch vielleicht auf den Langlaufschieren um die Weihnachtszeit rum. Und ja, vielen Dank, dass du für uns Zeit genommen hast, Laura.
Sehr gerne und ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachtszeit. Vor Weihnachtszeit ja. Erstmal. Ist ja noch eine Weile.
Ist noch ein bisschen, ja, aber das geht sehr, sehr schnell. Ne? Wer sich übrigens den Verlauf der Splits von Laura nochmal anschauen will, du postest nicht so viel bei Strava, aber das hast du jetzt bei Strava reingestellt. Da waren noch ein paar mehr Ausreißkilometer dabei, die unter 3,26 waren.
Wenn man mal genau hinschaut. Ja,
also es ist ganz spannend.
War nicht so gleichmäßig.
Ist ganz spannend.
Dass einem da nicht dann noch das Laktat zum Ohren rauskam, sondern man weiterlaufen konnte.
Also ganz spannend.
Wir werden natürlich Insta-Profil verlinken. Sowieso ist ja klar. Ich meine, wenn ihr Laura noch nicht folgt, was ihr unbedingt machen solltet, dann tut das spätestens jetzt. Ist auf jeden Fall den Shownotes noch hinterlegt. Und genau, ansonsten, Ralf, übergebe ich gerne das Schlusswort an dich.
Nö, schöne Zeit dir, Laura. Schön, dass du wieder bei uns warst. Auf bald. Ja? Und für alle anderen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Macht's gut.
Ciao, macht's gut.